Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Mit dem Simon Palisa.
Und dem Luca Fontana.
Ja, das ist schön, dass ihr euch da wieder eingefunden habt und dass wir uns nach 20 Minuten auch endlich mal geschafft haben, die Aufnahme zu starten.
Gut, ist ein neuer Rekord.
Ich finde auch,
wir speedrunnen da die Aufnahmen.
Ja, ist gut.
Ja, also wir können uns das Programm anschauen, wie das so kein Speedrun. Das ist
schon so. Ein Slowburn, meinst du? Ein Slowburn?
Ja.
Oh yes.
Vor allem heute mag ich eh nicht irgendwie schnell reden. Ich habe wirklich irgendwie den huren Käfer eingefangen. Ich habe gerade überlegt, hey, habt ihr eigentlich, weil der Domi hat erzählt, er hat sich gerade den Booster geholt und darum ist er auf der Fresse. Habt ihr das schon gemacht?
Ich äußere mich da nicht zu politischen
Themen. Was für Politik? Dann wohl nicht.
Was ist der zweite Booster? Oder was ist das?
Ist der vierte jetzt eigentlich, der Reihenfolge? Also der vierte, du hast ja die erste Impfung, dann hast du den Booster eigentlich, also da, um die erste komplett zu machen, dann hat es mal einen ersten Booster gegeben.
Genau.
Und das wäre jetzt der zweite Booster, also insgesamt
genau,
die
vierte Impfung. Ich weiss gar nicht mehr, ob ich den letzten gemacht habe.
Den letzten habe ich gemacht, aber der jetzt glaube ich nicht. Also den habe ich sicher noch nicht gemacht. Kann man den jetzt gratis machen, oder was?
Keine Ahnung.
Immer noch, glaube ich. Also ich habe noch nicht bekommen von meiner Versicherung. Ich hoffe, es kommt nicht.
Ich weiß gar nicht, der letzte, keine Ahnung mehr. Aber eben, jetzt habe ich auch gefunden, vielleicht muss ich das auch mal machen.
Also der vierte hat mir wieder deutlich mehr auf der Fresse gehabt als jetzt der dritte. Der dritte das erste Mal, wo sie richtig auf die Fresse hat, ist ja glaube ich nach dem ersten, also wirklich die allererste Impfung. Dann der zweite hat mich nicht mehr so, der dritte auch nicht so und jetzt der vierte hat mich dann nachher, das war aber vor Belgrad gewesen.
Jetzt der Domi hat es auch gesagt, ja, der letzte, also der hat jetzt gestern schon ziemlich flach gelegen und heute hat er gesagt, nach dem Stream muss er eine Power-Nap machen.
Ja. Was müssen wir uns, um uns krank machen, damit wir nicht krank werden?
Der Goat Simulator 3. Oh, ich muss mich dann auch noch mich aufputschen.
Ja.
Mit irgendetwas.
Gott, Simulator.
Genau. Ja, aber der redet heute auch noch ein bisschen. Und wir haben ja noch ganz viele andere Sachen. Wir reden unter anderem über eine neue Xbox, wo hätte ich kommen sollen und jetzt aber doch nicht kommt, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Dann über die Game Awards, dort sind die Nominierungen bekannt geworden. Dann Studio Ghibli macht vielleicht einen Star Wars Film. Der Warner Bros. Chef ist weiterhin auf Amok-Kurs, erzählt der Luca wieso. Und der MrBeast löst den PewDiePie als erfolgreichsten YouTuber ab. Da reden wir mal darüber, ob wir den überhaupt kennen. Weil bei uns in der Redaktion haben den nicht alle gekannt. Dann habe ich ein kurzes Ding, ich habe meinen Analog Pocket bekommen. Kann ich euch noch kurz etwas darüber erzählen? So ein Gameboy auf Steroiden. Dann habe ich Weird, die Al Jankovic, habt ihr das gewusst? Ich habe immer Jankovic, glaube ich, gesagt.
Jankovic, habe ich immer gelesen.
Ich habe definitiv nicht Wick gesagt. Mhm. Ja, es heisst Jankovic. Ja.
Okay, wieder etwas gelernt.
Gell? Und Black Panther 2, hat der Luca gesehen. Mhm. Dann weiter mit Pentiment, eine von der Game-Überraschungen vom Jahr, würde ich mal sagen. Floodland und eben Goat Simulator. Aber zuerst, bevor du dort mit ihm The Witcher kommst, ich habe auch noch etwas. Uns hat nämlich ein User, ich glaube der Tom, hat mir mal etwas geschickt gehabt. Er hat gesagt, das tönt wie der Simon. Und du sollst dich das nachmachen. Schau, ich versuche das mal abzuspielen. Ja. Musst du warten?
Well, we've got a donut dropper. But the real question is, where's the frosting glaze gun?
Hey, he just say glaze gun?
Yes, I did.
The frosting glaze gun.
Well.
Also weißt, visuell sieht er schon auch ein bisschen aus wie der Simon.
Aha, ja, jetzt wir das Video schauen. Das ist einfach ein Dude, ein Dicker mit Brüllen und Bart. Und das heisst dann immer, er sieht aus wie der Simon. Das ist wirklich egal. Er hat blonde Haare, nicht dunkle wie ich, aber er sieht aus wie der Simon. Er ist einfach dick und hat einen Bart und eine Brille. Das ist wirklich. Das ist irgendwie.
Sind alle
nicht
gleich
ganz
aus.
Okay.
Für mich sind alle gleich aus. Yeah. Alle Weißen auf der Welt sind auch gleich aus.
Yeah. Yeah. Also beim Well hat es mich schon mit definitiv.
Well. Sehr geil. Danke, Tom, für die Einsendung.
Genau, und gerne du noch etwas dazu sagen zum Witcher-Update.
Ja, jetzt, der Witcher kommt jetzt mit einem Next-Gen-Update, das haben sie schon vor längerer Zeit mal gesagt. Ich glaube, dort, wo sogar Cyberpunk rauskam, vor 2 Jahren, hat es mir gesagt, jetzt kommt ein Next-Gen-Update, aber die haben jetzt genug zu tun gehabt, dort bei CD-Projekten mit Cyberpunk aufbessern. Und das heisst, ja, ich kann jetzt auch ein 5. Mal den Witcher 3 für 4 Stunden spielen und nachher schießt es mir an, ich lege es zur Seite. Das ist das.
Ja,
das
aber Game schon. Hast du kein PS5 mehr, oder?
Ja, aber auf dem PC ist es ja auch Next Gen.
Nein, also, das ist schon immer Next Gen gewesen. Das Update ist ja nur für Konsolen.
Nein, es ist einfach PC. Es ist einfach PC mit Raytracing und what the fuck alles.
Ah, wirklich?
Ja. Aber ich habe das Game wirklich schon auf der PS. Wo ist es rausgekommen ursprünglich? Auf der PS4? Oder PS3 sogar? Weiß es nicht mehr. Aber PS4 würde ich sagen. PS4.
Ja,
PS4 habe ich so angefangen. Dann habe ich es für den PC mal irgendwie in einer Game of the Year Edition günstig können abstauben. Dann habe ich es dort angefangen zu gamen. Und es ist immer das Gleiche. Ich komme immer bis in die Stadt groß und nachher spiele ich es nicht weiter. Es ist nicht mein Game. Krass. Haben Sie es fertig gespielt?
Ja, ich habe es wirklich. Ich finde es eines der besten Rollenspiele, was es gibt. Ja.
Ich habe es noch nicht mal angefangen. Ich habe es noch nicht mal angefangen, weil ich eben auf das Next Gen Update. Das hat während der Pandemie habe ich das Gefühl, hat es plötzlich einen Influx von Leuten, die überall in jedem Podcast, den ich gehört habe, ob es Sport, Kino, egal was, Leute, die irgendwo zwischen mal, hey, haben wir mal The Witcher 3 gegamet? Hey, The Witcher 3 im Fall, ist das richtig? Und dort habe ich gedacht, okay, ich muss auch anfangen, aber wie du sagst, sind wir genau dort umeinander, ist nachher die News gekommen, Next Gen kommt, steht vor der Tür und ich habe gefunden, hey, warte doch auf den.
Voll.
Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie, also man kann das sicher immer noch gut spielen, das schon, aber eben, also ich finde, du merkst ein Game dann schon an, dass es schon jetzt eben, ich sage jetzt keine Ahnung, 7 Jahre mindestens alt ist, oder? Mhm. Also hast du irgendwie gewisse Mechaniken und so. Also
es gilt ja wie so als der Goldstandard von, wie man Sidequests und Hauptquests gut balanciert und eben so macht, dass es nicht wie Fleissarbeit wirkt und so. Also.
Das schon, genau, aber das ist dann irgendwie, das Kampfsystem ist jetzt immer noch nicht irgendwie, weiss wie ich habe das easy gefunden, aber das ist definitiv nichts, wo man gross darüber erzählen muss. Und ich habe es wirklich einfach, die Welt und die Story und so ist extrem geil. Also ist irgendwie wirklich, durch diese Welt reiten, habe ich immer mega geil gefunden. Also das habe ich nicht gewusst mit dem Raytracing, das heisst, dann kann ich es auch mal wieder installieren und ähnlich wie du, einfach immer wieder starten, aber nie weiterspielen. Ja. Also ich habe es ja durchgespielt, aber...
Ich glaube eben, es ist so, Action-RPG ist schon, glaube ich, eines von den besseren, aber eben, ein Rollenspiel ist sie dann eigentlich doch auch wieder nicht, weil du bist einfach der hure Geralt, also du kannst ja nicht irgendwie in eine andere Rolle hineinschlüpfen. Finde ich immer so ein bisschen vermessen, das als Rollenspiel zu bezeichnen. Aber, kommt um Mechaniken, das ist eine ganz andere Diskussion. Komm, wir machen gerade weiter mit der neuen Xbox, wo wir, sind wir schon voll im Thema drin, nach The Witcher. Wahrscheinlich kommt The Witcher 3 dann auch in einer Next-Gen-Version die drauf, zumindest zum Streamen, Phil.
Ja, genau. Technisch wäre es sicher möglich. Ja, der Phil Spencer, der Chef von Microsoft, also von Xbox, hat eben gesagt, im Podcast mit The Verge, hat er ein bisschen bläudert. Und man hat die Konsole hat man ja schon mittlerweile auch ein Running Gag, weil er da in seinen Livestreams, da kann man irgendwelche Sachen auf seinem Gestell hinten hat.
Mhm, ja, genau.
Und die Box hat er dort schon drin gehabt. Ich mag mich auch noch erinnern, wo sie über das geredet haben. Ich weiß nicht mehr, was dort gegangen ist in dem Stream. Aber man hat sie dort schon gesehen gehabt. Und ja, jetzt hat er eben gesagt gehabt, ja, das stimmt, das ist so ein Streaming-only Xbox gewesen. Also gewesen, es ist es immer noch, wo sie entwickelt haben. Wo soll sich genau bedienen wie eine Xbox, also das Interface von der Xbox, wirklich so eine kleine Kasten. Auf dem Bild, das ist vielleicht so, ich weiß auch nicht, 20 auf 15 cm oder so, also das ist relativ eine kleine Box, oder? Und wäre halt einfach für wer keine teure Konsole will, oder? Und ihr Ziel ist darum eben, dass man die möglichst billig kann anbieten kann und du kannst dann einfach mit dem Xbox Cloud Gaming, also hättest du natürlich müssen ein Abo haben, oder Game Pass, also über den Preis von dem haben sie nicht geredet, aber vielleicht wäre da noch irgendwie ein paar Monate gratis ziemlich sicher dabei gewesen, aber also so wie ich das verstehen müsste, dass mit dem Abo kombiniert sein. Und ihr Ziel war eben, so eine richtig günstige machen für 100 bis 130 Dollar. Das wäre das Ziel gewesen. Und das haben sie aber irgendwie nicht geschafft. Mit den Chips und so, die sie eingebaut haben, sind sie eher bei 300 Stutz gewesen, also beim Preis von der Series S. Und sie haben es auch noch mit einem Controller kombinieren. Eigentlich könntest du natürlich mit allen Controllers benutzen, aber sie haben schon wollen, dass man es mit dem Xbox-Controller spielt. Weil du einfach so ein Gesamterlebnis hast, halt wie bei der Xbox. Aber meine, allein der kostet halt irgendwie 50 Stutz, oder?
Mhm.
Und ja, genau. Und jetzt, weil sie den Preis nicht einfach nicht angebracht haben, haben sie gefunden, jetzt verschieben sie es. Also es wird nicht irgendwie eingestampft. Er sagt sicher, also, was ist sein Zitat? Sie wird ziemlich sicher kommen. Also, sie wird eigentlich sicher kommen. Einfach nicht in den nächsten paar Jahren. Oder erst in ein paar Jahren. Und sie tun jetzt weiterhin mal an dieser TV-App arbeiten. Die gibt es ja schon für die ersten Fernseher. Ich glaube, Samsung und so. Kannst du die Xbox-App schon haben. Und dann kannst du auch dort über Cloud kannst das Zeug streamen. Und genau, und er hat es einfach gefunden, im Stream hat es bewusst gezeigt natürlich, weil das Team hat das, glaube ich, in 9 Monaten aus dem Boden gestampft, das Gerät, und das funktioniert gut, hat er gefunden. Und das hat so ein die Art zum Respekt zu dem Team. Keystone ist der Codename gewesen.
Mhm.
Ja, was haltet ihr von dem Teil? Hätte ihr das eine Chance, wenn es dann mal kommt?
Also es ist ein Stream, es ist wie eine Art Setup-Box, wirklich einfach nur Stream. Was ist nochmal der Unterschied zu der Aber ja, das Teil von Video, oder? Die haben doch auch so einen
Shield. Ist ein Video Shield? Ja.
Shield?
Ja,
genau. Ist eigentlich wie ein Shield.
Einfach hast du das Xbox-Interface, Games sind direkt dort.
Also auch, also weil auf der Shield kannst du ja doch auch mit Game Pass, oder? Hat's, oder nicht? Hat es da kein...
Oder Android, ja, well, Shield hat Android TV drauf.
Also du hast GeForce Now hast drauf und so und Stadia hast du installieren. Der Xbox bin ich nicht ganz sicher. Mhm. Weiß jetzt gerade nicht.
Ja, wenn aber eine Android TV App hat, dann geht es ja schon. Was ist ein Android TV Shield?
Mhm.
Ja, ich weiß, aber es gibt ich weiß es nicht, ich habe es nie ausprobiert, aber okay. Vielleicht gibt es sie nicht native, oder? Weil sie schaffen ja jetzt an dieser TV App.
Ja. Ja.
Möglicherweise gibt es einfach die Android App, die du auf dem Telefon hast.
Aha.
Dort kannst du den Sideloaden. Ich weiß es nicht genau, wie es ist.
Es gibt es noch nicht, genau.
Ja. So, okay. Aber das Prinzip ist gleich, ja. Genau. Es sollte einfach so eine mega billige Setup-Box werden auf eine Art.
Weißt du, was ich wirklich weird finde, ist, dass sie dort, also eben Shield und so, die oder Chromecast oder wie es alle heißen, die sind im Bereich zwischen 50 und 150 Stutz, oder? Der Shield, der Gross ist, glaube ich, noch ein bisschen teurer, ich habe letztens
nachgeschaut. Ja, 200, 250 irgendwie so.
Ja, gut, mal, nein, dann doch, stimmt. Ja, doch, dann geht das dann schon wieder irgendwie auf, das stimmt schon.
Genau.
Weil, also ich meine, dass sie es teurer machen, der Series S ist etwa 300, glaube ich, bei uns. Und, und das muss unter 200 sein, das macht schon Sinn.
Ja.
Oder?
Ja. Sonst geht es genau. Nicht also auf. Es müsste irgendwo dort umeinander sein, eher noch ein bisschen in der Runde. Dann sehe ich eigentlich schon auch eine Nische, ja, für den Markt, absolut. Vor allem, weil es eben dann wirklich, wenn es aber teurer ist, oder eben, darum haben sie es jetzt auch verschoben, wenn es in dem Bereich ist, wo sowieso schon eine Xbox ist, dann wird es natürlich schwierig, das Argument zu finden dafür, oder?
Ich glaube aber auch, wenn du das irgendwie, wenn du als so eine fix fertige Box hast, wo dann einfach Bedienung genauso intuitiv ist, einfach, das ist was die Leute an der Konsole ja schätzen, oder einfach starten und loslegen.
Ja.
Und ja, wenn du das natürlich für irgendwie, klar, eben, mit der App ist es noch besser, aber möglicherweise funktioniert es als dediziertes Gerät, kann ich mir schon noch vorstellen, dass das noch ein bisschen besser funktioniert, als mit einer App auf irgendeinem Fernsehen, auf irgendeinem Smart TV.
Mhm. Ja, ja. 100 Pro.
Weil viel Leistung brauchen sie nicht, aber trotzdem, das weisst du einfach, oder? Dass irgendwie alles Input lag und so wird immer wieder ein bisschen grösser, je geschissener das Smart TV ist. Von dem her, weil ich merke es auch beim Google TV, der Chromecast mit Google TV, der ist ja wirklich auch an der Leistungsgrenze. Das ist ja so ein, ich glaube, das ist etwa 70 Stutz oder so.
Ja.
Und das ist auch beim Film abspielen und so, je nach Quelle, hat dann zum Teil schon ein bisschen Mühe. Also, es geht ja, immer gerade, es ist wirklich gerade so.
Absolut. Und was auch noch dazu kommt, ist eben das Programmieren von der App für jedes System. Jedes System, das habe ich damals im Interview mit dem Pierre-Anna Irli, heißt er, glaube ich, hoffe, ich habe seinen Namen noch richtig im Kopf gehabt, von PlaySwiss, habe ich ein Interview mal mit ihm gemacht. Und er hat es mir auch erklärt, wenn du eine App für ein Smart TV machst, ob du jetzt ein Samsung hast, ein LG, ein Sony, ein Shield, eine Setup-Box von der Swisscom, das sind alles jedes Mal wieder wie total neue Umgebungen, wo es die App wieder neu müssen, also vielleicht nicht gerade von Grund auf neu, aber es muss jedes Mal wieder für jedes System wieder neu anpassen. Und dann hast du auch noch im Fernsehen, weißt du, der LG hat jetzt den A9 50. Generation Prozessor, der vom letzten Jahr hat die noch ältere Generation. Und mit Diskussion jetzt, welchen Chip du rein, damit es möglichst günstig ist, aber es immer noch verheben mag. Du hast so viele unterschiedliche Experiences und du willst, wenn du die Apple TV App aufmachst, der Kunde weiss nicht, der denkt sich nicht, ja gut, das ist jetzt halt beim LG, yeah, der hat jetzt halt das und das. Der tut einfach, wenn die App nicht funktioniert, dann fällt das auf dich als Hersteller zurück, oder?
Natürlich.
Und genau das ist das Problem von diesen Dingen. Und darum ist es natürlich nicht so einfach, eine App für jedes System. Und es wird immer besser sein, wahrscheinlich das dedizierte Gerät, wo dann in dem Moment das Xbox-Gerät wäre, wo wirklich dediziert ist für genau die eine App, die dort funktionieren muss. Und die ist immer gleich, egal wer sie wann, wo, wie kauft. Dort wird es einfach am besten funktionieren. Darum habe ich das Gefühl, ist das durchaus sehr, sehr ein guter Markt oder eine sehr gute Idee, so etwas zu machen, wenn der Preis natürlich dann auch stimmt. Oder?
Eben, gell? Genau, also wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber geredet. Ich glaube eben schon, sie sind da in der besten Position. Sie haben ihre Hardware, also ihre Xbox, du kannst gamen, du kannst auf dem PC gamen und wenn sie nachher noch so einen, für die, die einfach noch günstiger fahren wollen, zumindest also zum Einkaufen, also der Einstiegspreis ist günstig, oder? Nachher musst du ein Abo dann haben, oder? Dass es vielleicht schon teurer wird.
Ja.
Aber ist es schon, habe ich aber auch das Gefühl, das hat schon Zukunft. Das muss dann einfach genug gut funktionieren, aber wenn sie angeschlossen ist, klar, die meisten hängen es vermutlich nicht am Kabel an, vermute ich jetzt mal. Oder ich nehme
an, meinst du Langkabel? Also,
die meisten Leute haben doch einfach nur noch WLAN in den Hütten, oder?
Das stimmt.
Leute wie mir, die noch Kabel haben. Ich habe mittlerweile so einen verdammten hohen Switch mit 15 Ports hinten dran, weil ich einfach so viel Geräte habe im Fall. Hey, im letzten Jahr habe ich doch...
Ja, also was jetzt, meinst du LAN-Kabel oder was?
Ja. Ich habe so viel Geräte hin, dass ein 10er-Ding-Switch lange nicht mehr. Und da habe ich letzte... Und auch den, ich habe doch den Receiver genommen, den Onkyo. Hat es eigentlich etwa drei verschiedene Modelle gegeben, die interessant sind für mich. Und ich habe den mit der mittleren genommen, gute Preisleistung, und der hat etwa 5 oder noch mehr Inputs.
Mhm.
Und ey, das langt schon wieder nicht mehr. Also ich musste einfach das letzte Mal noch den Videoshield abhängen, zum Steam Deck Dock anhängen. Und jetzt würde ich schon gerne wieder etwas Neues anhängen. Ich erzähle dir nachher noch kurz darüber. Man kann nie genug HDMI-Anschluss haben.
HDMI nicht.
Ja, sorry. Also das eine ist in der Diskussion Internet, oder? Du hast all deine 10 Geräte, die du hast über WLAN oder LAN. Und dann, wie verbindest du mit dem Fernseher? Der Fernseher hat irgendwie... Immer.
Muss
auch wegen der ganzen Interferenzen. Wenn du je mehr Geräte in deinem WLAN natürlich hast, desto mehr fängt es sich an von gegenseitig.
Ja, wirklich. Also weißt, ich habe das WLAN da noch irgendwie für das iPad. That's about it. Und der Rest ist einfach alles per LAN angeschlossen. Und zum Glück haben sie das bei mir so gescheit gemacht, dass sie überall LAN-Buchsen verbaut haben. Und darum kann ich von dort weg. Das ist schon geil. Aber nein, also wer da noch mit WLAN irgendwelche Smart-TVs anhängt, das ist wirklich... Das ist wirklich so, ey, das fucking WLAN-Zeug ist einfach nie besser geworden. Das ist immer ein Quatsch. Es funktioniert immer irgendetwas nicht bei WLAN. Das ist einfach so. Prove me wrong. Wenn mal jemand könnte, irgendwie, schreibt mir ein Mail, podcast@digitec.ch, wenn mir jemand kann sagen, wenn ich ein fucking WLAN zuverlässig zum Laufen bringe, dass es immer funktioniert. Es gibt ein Kastenbier. Oder
ich habe letztes Mal wieder, wo ich bin ich etwas am... genau, wir wollen einen Film schauen und ich habe nebendran noch ein Game runtergeladen. Und nachher hat es einfach... Beim Schauen sind sie wieder gestockt und so. Und ich so, ey, das gibt's doch nicht. Ich habe das noch nie gehabt. Die Filme laufen immer. Und dann nachher habe ich gefunden, gut, jetzt, ich stelle jetzt mal den Download ab. Und nachher ist es gegangen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt.
Ja, aber dann
eine Gigabit-Leitung.
Hat er schneller runtergeladen als sonst Steam drauf?
Nein.
Oder nicht?
Nein, das wär noch schön gewesen. Ich glaube, das Problem wirklich gibt es nicht. Ja. Selbst wenn ich mit 100 Megabyte runterlade, dann kann ich noch einen Film schauen. Nein, das Problem war, eben, der verdammte Internet, die Fritzbox, hat einfach mal aus dem Nichts wieder von Gigabit auf 100 Megabyte umgestellt.
Nein, das ist passiert.
Ich hatte das vor Jahren schon mal gehabt, das Problem. Und das Gefühl, ich wüsste noch, wenn ich das gefixt habe damals. Ja. Und das ist dann einfach irgendwelche Settings aktivieren, wieder deaktivieren und irgendwann ist es wieder gegangen.
Ja, okay. Bei mir ist es auch zwischen Netzwerkkarten, Treiber, neu installieren und so. Ich mache immer, wirklich, das ist bei mir aber auch so, ich mache irgendwie alle 3 Monate mal so einen Speed-Test und dann zum Schauen, ob da meine Gigabit-Leitung immer noch gut aufgeschraubt ist.
So ein Witz.
Und das ist wirklich auch so, alle 3 Monate irgendwie. Dann habe ich einen Gigabit-Switch gekauft, den ich da auf dem Pult habe, damit ich nachher PS und alles anhängen und so, oder? Hat aber nicht funktioniert. Jetzt muss ich doch wieder umhängen. Ja, das ist alles Netzwerktechnik. Alter. Okay, aber das haben wir eigentlich gar nicht zum Thema gemacht.
Nein, genau. Wir wollen ja noch ein weiter über Games reden. Und zwar die Game Awards, die sind... wann sind
sie? Ja, im Dezember irgendwann ist da am 8.
Am 8. Dezember.
8. Dezember, genau. Aber jetzt sind schon die Nominierungen rausgekommen und die... ja, man weiß nicht so genau, wie die entstehen. Das können Branchenmitarbeiter können auch ihre Stimmen abgeben für Games und so, aber schlussendlich, wie das Ganze gewichtet wird und so, das ist, soviel ich weiß, nicht wirklich transparent.
Internationale Jury aus über 100 Medienschaffenden und Influencerinnen und Influencer.
Genau, aber eben auch Hinz und Kunz kann dort abstimmen, wie wir ja wieder mal
gemerkt haben. Ja genau, da gibt es irgendeine Jury.
genau, und dann kommt eben das raus, was dabei rauskommt. Wenn wir einfach mal, wir fangen mal gerade bei der Hauptkategorie an, oder? Mhm. Und das beste Spiel vom Jahr, dort gibt es 6 Nominierungen. A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War, Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray und Xenoblade Chronicles 3.
Mhm. Yes, für mich, ja, ey, ich, ja, ja. Ich komme Ihnen nicht, also weißt du, es gibt zwei Fragen. Plague Tale Requiem, ich habe es nicht gamed, aber es ist jetzt wirklich nicht so gut abgeschnitten bei den meisten, oder? Du hast es gamed, glaube ich, viel, oder?
Ich, also, es war ein sehr gutes Game gewesen, aber sicher nicht das Game of the Year
kann. Ja, weil es hat dieses Jahr mega viele geile Games gegeben und die sind sicher mit nachher schon noch ein gewisses Ding. Und Stray auch ist für mich auch, also ja, ist ein nices Tech-Thema, schön gemacht, aber...
Also ich meine, das ist eines, das auf meine Top 10 sicher kommt. Einfach weil weißt du, mir geht es ums Erlebnis, einfach ums Spielerlebnis. Ja, ja. Und das habe ich wirklich, das ist für mich eines der geilsten Erlebnisse von diesem Jahr. Aber wenn ich für das beste Spiel in so einem Voting, ich finde, es kommt immer auf den Kontext drauf an. Mhm. Ich würde es jetzt hier auch nicht, also für mich ist es nicht völlig deplatziert, aber schon ein bisschen. Also,
Stray meinst du jetzt
immer noch? Ja, ich finde es geil für mich, aber ich finde es jetzt irgendwie so... Ja, ja, für so eine Liste finde ich es komisch. Aber ich muss auch sagen, das ist halt so eine Kommerzliste irgendwie. Oder?
Und ich weiß auch, was wird passieren. Das wird God of War gehen, weil es ist eine Ami-Veranstaltung. Sie können es auf keinen Fall Xenoblade oder Elden Ring geben, weil es sind japanische
Spiele. Da würde ich jetzt noch nicht wetten. Also klar, Xenoblade hat keine Chance. Das bin ich auch überzeugt. Ja. Ja. Aber ich sage, es ist ganz klar Elden Ring oder Ragnarök. Ja. Und ich würde ja auch recht geben, das God of War hat glaube ich auch schon mal gewonnen in dieser Veranstaltung, ja, ja. Bin ich recht sicher. Aber ich finde jetzt auch, hast du es jetzt mal schon gespielt, Luca?
Es tut mir leid, nein.
Hey, nächste Woche gibt es einen Spoilercast, Luca, du hast noch 4 Tage Zeit.
Ist das fix, dass ich dort mitmache?
Nein, doch, ja, ist fix.
Aber wann soll ich es geben? Ich habe keine Zeit. Ich weiß es noch nicht.
Der Domi und ich würden gerne einen Spoilercast machen zum Ragnarök, aber es wäre natürlich geil, wenn der Luca auch dabei wäre. Aber eben, du musst einfach schnell sein wie ich, dann schaffst du 20 Stunden.
Ja, aber ja. Ich warte schon so lange auf das Game. Ich muss das jetzt auch nicht einfach innerhalb von 4 Tagen schnell durchschieben. Das ist wirklich von der Zeit her. Aber hey, ich wäre eh für Horizon Forbidden West. Weil das einzige Game ist, wo ich auf dieser Liste gespielt habe. Abgesehen von Stray.
Vier. Plague Tale, God of War, Horizon, Xenoblade, das sind alles, Games, die es schon mal gegeben hat, oder?
Ja.
Also es sind die einzigen OG-Games, oder wie sagt man, Original IPs, New IPs sind Elden Ring und Stray. Und das finde ich, müsste die estimiert werden, und darum ist Elden Ring für mich da klar. Aber...
Also ist es aber gut, klar, Elden Ring, könntest du auch sagen, ist jetzt auch die x-te Fortsetzung auf eine Art, oder? Aber für mich ist es jetzt auch klar...
Das ist eine ganz neue IP.
Ja, schau, kann man das sagen? Ja, man kann schon sagen, es ist eine neue IP. Es ist nicht eine direkte Fortsetzung, aber es ist für alle...
Der Einzige, der drin vorkommt, ist der Stitches-Mann.
Nein, aber weißt du, was ich meine? Oder? Es ist irgendwie... Es ist eins von diesen... Ja, Soulsborne-like. Jetzt müssen sie eine neue Bezeichnung haben. Soulsborne...
Ring.
Ist egal. Also für mich ist es auch... Da muss ich nicht zweimal darüber nachdenken, also dass das so Elden Ring wäre. Okay. Ich habe gerade vorher gut gefunden, aber das hat dann gleich, ist nicht perfekt. Mm. Das hat mit zu vielen Elementen, wo nicht lange für so einen Titel, für die Auszeichnung, aber und Horizon sowieso nicht. Ich habe das ja auch gut gefunden, aber jetzt, nein, vergiss die Hose. Ah. Aber es ist trotzdem, wenn ich müsste Geld ausgeben, würde ich auch aufs Ragnarök tippen, aber ich bin nicht überrascht, wenn es Elden Ring wird. Die Game Awards haben ja ganz viele komische Awards, die sie eigentlich haben. ich frage mich, wer die definiert. Dann haben wir Best Game Direction. Das finde ich auch geil.
Ja, oder? Eigentlich finde ich.
Ja, ja.
Für mich, was x-mal nominiert ist und zu Recht auch, ist Immortality. Oder? Das kommt nachher auch Best Narrative. Auch noch. Und ich find,
aber ist es eigentlich nicht?
Ich sehe es dann nachher schon.
Ja.
Aber finde ich, dort ist Elden Ring, auch wieder God of War, auch wieder Horizon, auch wieder Stray, auch wieder und dann Immortality dazu. Das finde ich fair, finde ich geil, dass sie das da genommen haben.
Ja, ich finde es einfach irgendwie, die Auszeichnung ist auch ein bisschen komisch eigentlich, weil müssten nicht alle Games, die das beste Game vom Jahr sind, auch die beste Game Direction haben?
Nein, wieso? Es gibt ja
wenn es die beste Film Game vom Jahr
ist sind. Nicht immer für Regie des Jahres bei den Oscars nominiert.
Ja, aber dann ist es dort aber auch genauso beknackt. Ich meine, wenn du den besten Film hast vom Jahr, hat er doch auch automatisch die beste Regie.
Nein,
das kann nicht. Ja, aber wieso ist er dann der beste Film?
Wenn du einen guten Schauspieler hast oder so, das muss ja nicht unbedingt sein.
Die Diskussion dahinter ist, dass halt wirklich jeder ein bisschen, was der Phil sagt, stimmt, was aber der Simon sagt, stimmt auch. Es ist ein Kommerz, es ist all die Game, all die Award-Veranstaltungen. Ja. Es geht um den Kommerz, es geht darum, dass alle sich gegenseitig ein bisschen geil finden und ein bisschen den Bauch bepinselt und jeder ein bisschen mit einem Preis davor kommt, dass nicht irgendwie, sonst könntest du wirklich den besten Film machen und die besten Schauspieler. Und der Zeit mehr oder weniger, 100 andere, es gibt so viel, jedes Jahr gibt es noch mehr Kategorien als im vorherigen Jahr, damit auch noch wirklich jedes kleinste Department, und Department ist nicht einmal, es wird quasi so da, so, ja, Respekt, irgendwie Kostümdesign soll oder was weiß ich, aber es geht einfach darum, dass du kannst auf der Werbung, auf dem Plakat schreiben, Film, 3 Oscars hat gewonnen, für 2 nominiert, oder, und je mehr Awards es gibt, desto mehr von dem Kommerzzeug kannst du dir alles gegenseitig schön anstellen. Das ist der erste Hauptgedanke.
Genau. Darum, wir müssen ja auch gar nicht alle durchgehen. Best Narrative für Storytelling, das ist ja wieder das Gleiche. Es sind dann auch wieder recht die gleichen. Plague Tale, Elden Ring, God of War, Horizon und Immortality.
Da hat Domagoj hat sich da aufgeregt, dass Elden Ring nominiert ist bei Best Narrative. Was sagst du dazu, Phil?
Nein, sicher. Also ich meine, das ist doch einfach das erzählt, finde ich, so Environmental Storytelling. Beziehungsweise, die Leute, die ich am zugelassen habe, die haben auch die klassische Story mega geil gefunden, die ich überhaupt nicht verstanden habe in diesem Game. Das war mir irgendwie zu kompliziert gewesen.
Ja.
Aber ich finde genau, die Geschichte, die Welt erzählt, finde ich gleich hure geil. Also du kommst mir gleich mit über, dass das für eine verdammte hure weirde Welt ist. Und dann, was ich eben gehört habe von den anderen, die ich aufmerksamer zugelassen haben, ist also auch die Story hure geil.
Ja, dass du da natürlich ich klicke jede Textbox weg, weil ich weiter mehr Loot will, Phil. Dass der da natürlich nicht
mitbekommt,
um was dass es geht, ist jetzt nicht überraschend. Wobei, es ist halt einfach auch, man weiß es auch wirklich nicht. Und es ist so weird, weil die NPCs dann triffst und nicht mehr weißt, was hat jetzt das letzte Mal gesagt und es gibt kein Ding. Und so. Aber ich finde tatsächlich sehr, sehr berechtigt da nominiert. Aber der Domi sieht das ein bisschen anders. Aber ja, da finde ich auch, ja. Da könnte man, also da, aber da ist mehr Immortality dafür, unbedingt, ganz sicher.
Ja, finde ich jetzt das auch. Also wie gesagt, ich würde das auch so Horizon da rausnehmen. Das ist einfach.
Ja.
Es ist einfach ein Kommerz-Game, aber einfach nicht so ein gutes Game. Also das ist einfach, da finde ich, sind die Leute einfach zu wenig kritisch, haben wir gesehen. Aber Best Art Direction.
Dort ist ein Scorn noch mit drin, unser HR Giger-Game, wo ein verdammter Drag ist, aber irgendwie hure geil ausgesehen.
Ja.
Finde ich easy, dass das nominiert ist. Finde ich auch, voll, müssen wir dem voll geben. Oder dann auch Elden Ring. Das ist schon recht krass. Wie die damals der Wow-Effekt war. Und dann nehmen wir in eine neue Welt rein und denkst, fucking hell. Das hat es irgendwie bei den anderen müssen. Also. Was haben wir? Gibt es noch ein paar spannende, die man müsste irgendwie.
Ich würde selber gerne schauen. Best Performance finde ich jetzt.
Ja, ist auch Manon Cage, Immortality, oder?
Ja,
Score
genau.
Score Music, Metal, Hellsinger.
Ja, das ist klar. Das ist klar. Sound, ja, und das finde ich, das ist dir auch klar. Ja. Also, klar. Hey, was findet ihr übrigens bei Best Score und Music? Sie haben extra beides drin gehabt.
Aber
also im Titel. Der Award ist Best Score and Music. Weil ich glaube, vorletztes Jahr Guardians of the Galaxy gewonnen. Und dann haben viele gefunden, also das ist kein Soundtrack, das ist einfach eine Playlist.
Mhm.
Was findet ihr da? Ich meine, wie ist das
bei
Hollywood?
Bei Metal Hellsinger würde ich Bei Metal Hellsinger könntest du ja fast das Gleiche sagen, aber dort haben sie ja extra genau. Musik geschrieben, also Metal genau. und Rockmusik geschrieben für das Game. Dort haben sie einfach quasi das gemacht, was die Filme gemacht haben.
Also ich finde, da haben sie recht und darum haben sie jetzt da andere Sachen nominiert. Ich meine, sonst kannst du einfach GTA nehmen mit deinen 20 Radiostationen. Und ja. Gut, okay, da ist das beste Wort. Ich finde auch, da müsste ein bisschen mehr estimiert werden, dass Videogame-Soundtracks sind ja da wirklich auch am so ein bisschen so ein verachtetes Genre, wo aber eigentlich mega geiles Zeug ausrund. Also irgendwie Nier Automata-Soundtrack ist bei mir immer mal wieder los ich einfach so auf Spotify, weil ich ihn so geil finde. Oder jetzt der Elden Ring-Soundtrack habe ich auch mega geil gefunden, weil es teilweise immer wieder so kleine Tüpfel gibt, die irgendwie völlig aus dem Raster rausfallen. Dann irgendwie habe ich gesagt, der Soundtrack von irgendwie, Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2, das sind auch immer, also, weißt, es gibt wirklich...
Uncharted. Geil, mit, Uncharted hat
ein richtig geiles Ja, das ist dann mehr wieder so ein bisschen filmmäßig, logischerweise, aber, ja es gibt wirklich tatsächlich Soundtracks, darum finde ich so ein bisschen, das muss wirklich Original Score sein und nicht Music, weil Music ist wirklich lazy. Natürlich kannst du dann einfach, ja, oder?
Ja. Also, klar, die musst du auch gut zusammenstellen, aber ich finde es auch irgendwie ein anderes, sollte man irgendwie mehr würdigen.
Ja, definitiv.
Und um das geht es ja. Best Indie hat es noch Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray und Tunic.
Das sind alles geile echt, Games.
Ja, alles. Das ist eine gute Liste.
Ja. Dann wären wir etwas durch. Natürlich dann da wieder
Action, Best Action Adventure, Best RPG, Best Fighting. Also weißt du, dass wirklich noch jedes Game irgendeine Nomination bekommt?
So ist es halt. Das ist ja wie bei den Oscars, oder?
Richtig,
genau. Ja. Ist die und ich finde aber auch lustig, dass dann nachher irgendwie Best Fighting, aber Best Action Game ist beides mal Sifu. Übrigens ein verdammt gutes Game. Nominiert, aber das ist irgendwie so Prügel und bestes Game mit Fokus auf dem Kampfsystem, aber es also macht gerade auch nichts, alles nicht ganz auf, weil der Call of Duty Modern Warfare 2 steht da oder so. Ist einfach damit die auch noch drauf sind. Bestes Kampfsystem.
Doch. Ich habe noch eine gute.
Was?
Die beste Adaption, also Verfilmungen, Serien.
Stimmt, ja.
Ist klar. Da müssen wir anschauen. Arcane, oder? League of Legends, Cyberpunk Edge Runners. The Cuphead Show, Sonic the Hedgehog 2, Uncharted. Die verdammte Liste ist einfach nur lächerlich. Die ist einfach lächerlich.
Wieso?
Uncharted ist so ein Güsselfilm. Haben sie die Liste nicht vollgebracht? Hat es nur 5 Filme gegeben im Jahr?
Aber hundertprozentig. Die Liste ist nicht sehr lang. Du nimmst einfach halt eben die Kommerz, halt ein paar die kommerziell erfolgreichsten und vielleicht noch einen
Genau. Eben, ich sage, das ist eine Kommerzliste. Oder? Das ist garantiert nicht. Das hat sicher noch mehr gegeben. Es hat ja diverse Serien gegeben. Es hat doch irgendwie. Hat es nicht Castlevania und Resident Evil? Gut, das war auch ein Scheiß.
Aber gut, das ist ein richtiger Scheiß. Halo hat es auch noch gegeben, aber auch das ist richtig
beschissen. Halo,
dann machst du halt 4. Aber ich meine, du kannst ja nicht einfach einen Scheiß drauf nehmen, weil es einfach nicht mehr hat. Und ich meine, Sonic the Hedgehog 2, ich habe den auch gesehen. Ich meine, es war ein Film. Es war okay. Also besser als
Uncharted. Aber ist okay. Also ich finde, es war schon okay gewesen. Also
aber würdest du denn niemals für irgendwie, also das ist die beste Filmadaption vom Jahr,
Nein, den wird auch nicht gewinnen, hundertprozentig nicht.
Weil ich habe einfach das Gefühl, Arcane ist gut und Cyberpunk ist gut, Cuphead habe ich nicht gesehen.
Da habe ich auch nicht gesehen, ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt, aber für das wäre ich super, super pumped.
Cuphead. Der ist auf Netflix.
Wirklich?
Ziemlich sicher auf Netflix, wenn ich es richtig
habe. Ja, genau, ist eine Netflix-Serie.
Und wie lange geht das für Erfolg? Wahrscheinlich nicht lange, das ist so animated.
Ja, genau.
Weiß auch nicht. Aber ist gleich, muss man merken, Cuphead hat ein super geiles Game gefunden.
Und, es gibt auch noch Best Debut Indie Game. Also ein paar Trüste zu kommst.
Oder
Best
schöne Kategorie. Game,
Diablo Immortal.
Eine schöne Kategorie ist Most Anticipated Game. Ist das auch eine Kategorie?
Natürlich.
Es ist noch einmal rausgekommen. Es geht nur darum. Wir haben schon einen Preis gewonnen. Wir sind der most anticipated Game. Es ist halt nur mit der... Nein, ich habe eigentlich eine andere Kategorie vorgesehen. Wo ist die? Der most... Games for Impact. Spiele, die dich zum Nachdenken bringen. Sehr schöne Kategorie. So, was haben wir da?
Die Auszeichnung bringt mich auch zum Nachdenken.
Aber ich weiss nicht, ich habe keines von denen gegamed.
Phil, also du? Task Falls ist geil. Ja, Citizen Sleeper muss hure geil sein. Das habe ich einfach viele gehört, schwärmen darüber. Das würde ich schon gerne einmal noch gamen.
Aber das ist wieder genau, oder so.
Die anderen kennen
wir brauchen noch, wir müssen irgendwie noch irgendwie das Game oder das jenes, so, weil da hat man ein bisschen, wir müssen irgendeine Kategorie, wo man die auch noch kann Spiele, die dich zum Nachdenken bringen. Weißt du, so irgendwie, keine Ahnung. Mach mal eine Kategorie Spiele, die du auf dem Klo spielst oder so. Weißt du, also.
Ja, jetzt.
Also, alles eine Kategorie.
Ja, machen, natürlich. Bei diesen besten Debüt-Indie ist das einzige Mal, wo Norco vorkommt, oder? Das finde ich, find ich ein bisschen lame. Das ist für mich.
Ja.
Für mich auch eines von den... Also wir sehen es dann im End-Podcast, ich bin mir überhaupt noch nicht sicher, aber Norco war extrem geil gewesen, das Jahr, muss ich auch sagen.
Das wird schwierig, ich sage, unsere Liste wird auch schwierig. Komm, wir machen weiter, wir sind ja schon lange dran. Studio Ghibli und Star Wars. Luca, machen Sie die nächste Star Wars Trilogie?
Ja, hoffentlich. Nein, das wäre hure geil, ich wäre voll dabei. Nein, der Gerüchteküche ist ja schon eigentlich seit längerem am Brodeln. Eigentlich seit einer Woche, seit dem 10. November hat ja Studio Ghibli auf Twitter einen Tweet abgesetzt, wo man einfach in einem 10-Sekunden-Clip kurz zuerst das Lucasfilm-Logo sieht und nachher ein Studio Ghibli-Logo. Und dann haben alle Leute schon gesagt, okay, Ghibli macht irgendetwas im Lucasfilm-Universum. Es könnte ja Star Wars, Indiana Jones sein, höchstwahrscheinlich Star Wars. Und tatsächlich, 2-3 Tage später, also wirklich erst gerade von letzter Woche oder so, ist aus dem Nichts ein ultra kurzes Video auf Disney Plus auftaucht, 4 Minuten dauert es, im Mittelpunkt steht der Grogu, oder viele auch als Baby Yoda bekannt, wo sich irgendwie mit der Russmännli von Ghibli ein bisschen so umtollt und so. Also schaut euch das Video an. Ja, die weißt du, wobei mein Nachbar Totoro,
nein,
sorry, Totoro. Und Chihiros Reise ins Zauberland.
Chihiro.
Sie kommen die beiden vor.
Nein. Kommen sie dort auch vor, bei Chihiro? Ja, sicher, bei Totoro sind sie im Dachstock oben, wo sie dort einziehen.
Genau.
Wo sie das neue
rausziehen.
Genau. Chihiro sind sie bei dem wo der Ofen anheizt.
Richtig, richtig. Also sie kommen bei beiden Filmen. Sie kommen wirklich tatsächlich bei beiden Filmen vor. Ihr habt beide recht. Sie kommen bei beiden vor.
Ja, wir sind
ja auch ein bisschen so die Maskottchen mitunter, oder? Von Studio Ghibli. Ich habe gesehen, viele Leute haben sich die auch tätowieren und so. Und du siehst, erwartet euch nicht mega viel. Das Kurzvideo hat nicht wirklich eine Story. Du siehst einfach nur ein bisschen so den Grogu mit denen ein bisschen rumtollen und that's it. Aber das hat jetzt für viele wirklich gesagt, ja gut, die werden jetzt nicht so einen riesen Hype verursacht haben für das kleine 3-Minuten-Video. Das ist höchstwahrscheinlich einfach ein Vorgeschmack auf eine viel grössere und umfassendere Zusammenarbeit zwischen diesen beiden. Und wie gesagt, eben Ghibli ist in Japan wahrscheinlich sogar eigentlich auch weltweit mindestens genauso legendär wie Lucasfilm. Also muss da mehr kommen. Also der Simon kann sonst nachher sicher auch noch viel mehr darüber sagen, wie legendär Ghibli eigentlich ist. Und, oder auch nicht, ich weiß es nicht.
Ja, also nicht. Ich glaube, die es nicht kennen, wir haben ja schon mal darüber geredet, wo Netflix alle Ghibli-Filme aufgeladen hat. Ausser der Firefly-Ding da. Der ist, glaube ich, noch nicht drauf oder nicht drauf. Aber den würde ich auch nicht empfehlen, als Erster zu schauen, sonst gehst du gerade in ein Loch und bist irgendwie. Aber.
Du bist geschädigt. Ghibli-geschädigt.
Ja. Nein, es ist also wirklich legendär. Das sind so, man sagt so, das Disney von Japan, und sie sind auch etwa gleich nazimäßig restriktiv mit all ihren mit ihrem Merchandise und so. Also, das ist wirklich. Ja. Das ist Disney von Japan, was aber immer noch. Sind
perfect match. Perfect match.
Sie haben ein bisschen bessere Messages in ihren Filmen.
Genau, die Messages sind ein bisschen deeper und es ist ein bisschen vielschichtiger und ein bisschen erwachsener, auch für Kinderfilme und so. Aber sonst ist es eigentlich schon das Disney-Film.
Ich habe einen schönen Beitrag gesehen von jemandem, der gesagt hat, so der Unterschied zwischen Ghibli und Disney ist oft, bei Disney geht's, ist es mehr einmal ein bisschen Love. Also, ich finde das moderne Disney jetzt auch viel, viel weniger als auch schon. Aber früher sicher mehr so quasi innerhalb von 90 Minuten, wann kommen der Prinz und Prinzessin zusammen. Und währenddem lernen sie auch irgendeine Botschaft, eine Lektion lernen fürs Leben. Und bei Ghibli ist wirklich mehr so zwei Menschen, die quasi zusammenkommen. Also nicht zusammen im Sinne von einer romantischen Beziehung, sondern wirklich einfach quasi wie zusammen eine Geschichte erleben und gegenseitig Sachen lernen voneinander, um weiterzukommen. Also es ist einfach deeper, oder? Es ist weniger auf der Hand liegend. Und
dann nicht unbedingt das, immer mit Happy Ends und so. Also es ist auch
genau.
Traurig und so.
Richtig. Es ist wirklich mehr so eine gemeinsame Erfahrung, die sie haben. Oder? Und, es ist, und das auf Star Wars, oder das ist jetzt halt die grosse Frage, ist, was könnte jetzt kommen? Wir haben jetzt den Grogu gesehen, das heisst, es ist höchstwahrscheinlich Star Wars. Und ich glaube, ein ziemlich guter Tipp wäre Star Wars Visions, die zweite Staffel, die im Frühling 2023 rauskommt, dass da die nächste Zusammenarbeit stattfindet, dass Ghibli sicher der ein oder andere Kurzfilm wird beitragen. Also wir erinnern uns, Star Wars Visions, die erste Staffel, ist ja so eine Anthologieserie gewesen, also eine Serie von 9 Anime-Kurzfilmen, die eben nicht Lucasfilm selber produziert haben, sondern 7 Anime, japanische Anime-Studios haben die produziert. Und das ist, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe das
wirklich, ich habe es auch gesehen, ja.
Wirklich richtig, richtig geil. Ich habe es grossartig gefunden. Ich finde, dass es ist vor allem super experimentell gewesen. Und genau das habe ich geil gefunden, weil ich habe nicht alle 9 gleich geil gefunden. Es hat ein paar gehabt, die ich auch nicht so gut gefunden habe. Aber dass es das hat können geben, das Experiment, und auch halt mal einen Miss reinschmeissen, geil, oder? So experimentell kennst du das sonst von Disney gar nicht. Und ich finde das schön, gibt's das, dann dürfte es das auch noch geben. Und ich freue mich mega auf die 2. Staffel von Visions. Vor allem, wenn jetzt auch noch Ghibli bei der 1. Staffel hast, irgendwie Production IG oder Trigger, wo mitgemacht hat. Also auch schon grosse, renommierte Anime-Studios. Und jetzt mit Ghibli wäre es natürlich schon noch mal eine draufgelegt. Und wie wir schon gesehen haben, wie wir schon gesagt haben, wenn das Japans Nazis sind, Anime-Nazis sozusagen, oder Diktatur, dann ist das ja ein perfect match mit Disney. Also... Weil ich freue mich,
ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, das Studio, es kommt dann natürlich dann auch darauf an, wer das umsetzt und so, aber das Ghibli ist schon, sind schon die, wo den Ton angeben, wenn sie so um massentaugliche und im Westen auch verständliche Animes gehen. Aber sie sind auch dementsprechend wirklich auch sehr gut, also das kann man, ja.
Ja, gut. Also da, komm, im nächsten, da macht glaube auch einen, da geht es auch ein Experiment, oder? Der Warner Bros. Chef, der Zaslav, wie heißt der?
Zaslav, ich weiß gar nicht. Ich kann nur kurz fragen, sagt man Ghibli oder Ghibli?
Ghibli.
Studio was?
Ghibli.
Ghibli. Ghibli, also ich habe es mein ganzes Leben falsch gesagt.
Aber Ghibli. Kannst du auch Ghibli sagen, macht doch nicht.
Oh. Also wird für das nicht in Japan gesteinigt?
Nein.
Also gut.
Gar nicht.
Nächstes
nein,
Thema.
Nein, überhaupt nicht.
Nein, warte, jetzt wirst mit Totoro Plüschtiere gesteinigt. Also komm, Warner Bros., was geht dort ab?
Bei Warner Bros., David Zaslav hat beim letzten Investor Call deutlich gemacht, dass er das Harry Potter Franchise vorantreiben will. Dass es vor allem mehr Harry Potter-Filme soll geben soll. Auch da kurze Auffrischung. Wer ist eigentlich der Zaslav? Der ist im letzten Sommer Chef geworden von Warner Bros. Discovery, wo eben Warner Bros. Und Discovery Channel fusioniert haben. Und seitdem er dort der Chef ist, ist irgendwie kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Das sind Filme und Serien, die schon mit in der Produktion waren oder die Produktion sogar abgeschlossen war, ersatzlos gestrichen worden, abgesetzt worden. Man will jetzt auch in der Comicbranche, also dort hat jetzt der James Gunn eingesetzt als DC-Studio-Boss und auch dort hat er gesagt, wir machen keinen Film mehr, der einfach dann nachher nur noch auf dem Streaming-Dienst landet, sondern Kinofilm und dann richtig grosse und spektakuläre und wir wollen Marvel überbieten und so weiter und so fort. Also der hat grosse Pläne und einer von den nächsten, jetzt nachdem man mit James Gunn ein bisschen so die DC-Sparte in Ordnung gebracht haben will, will er sich jetzt ums nächste Franchise, Warner Bros. Franchise kümmern und das ist eben Harry Potter, weil abgesehen von all diesen Problemen von vor und hinter der Kamera, also J.K. Rowling, Johnny Depp Causa und Ezra Miller, der auch noch ein bisschen Probleme hat, das Franchise von Harry Potter im Moment steckt halt ein bisschen in der Krise. Man hat seit dem letzten Film vor 11 Jahren eigentlich nur 3 fantastische Tierwesen-Filme rausgebracht und that's it. Und all die 3 sind von den Kritikern weder besonders gefeiert, noch sind sie besonders kommerziell erfolgreich. Und Zaslav sieht das und sagt, hey shit, da bei Disney, Marvel und Star Wars hast du irgendwie 5 neue Filme und 10 neue Serien pro Jahr. Und bei Harry Potter haben wir in 11 Jahren 3 Filme rausgebracht, die nicht einmal besonders erfolgreich sind. Das geht nicht. Oder? Der will das jetzt ändern und der hat jetzt angekündigt, dass es sich auch ändern wird. Er hat offenbar zwei, das hat ein Insider, also einer, der sich offenbar sehr gut vernetzt und der Matthew Bologna ist das. Der will wissen, dass beim Zaslav stehen im Moment 2 Möglichkeiten, 2 Optionen auf dem Tisch, wie das mit Harry Potter soll weitergehen. Beide tönen scheiße. Aber die erste ist Harry Potter 8. Und zwar, indem er das Broadway-Stück The Cursed Child adaptieren mit den Stars von Harry Potter 1 bis 7. Die sind ja im Theaterstück jetzt alle erwachsen. Das passt. Die Schauspieler sind mittlerweile auch erwachsen. Wir würden gerne das Broadway-Stück adaptieren. Die zweite Möglichkeit ist einfach ein Reboot vom Ganzen. Dass man wieder mit dem ersten Film, der Stein der Weisen, anfängt und das Ganze rebootet.
Nein, mach es doch. Mach es nochmal. Komm, gerade jetzt nochmal.
Beide Versionen tönen scheiße. Ich bin mir sicher, sie wählen die beschissenere von beiden Versionen. Aber?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, das ist noch zu. Also meine, da, klar, wenn es jetzt die grösste Hure... Das wird nur der von Pitch Meeting, der wird das so entscheiden. Aber ich habe das Gefühl, ein richtiger Mensch. Für das ist die noch zu jung, habe ich das Gefühl. Ich finde, bei Herr der Ringe hat es jetzt auch neues reingegeben. Und da finde ich, ist es schon fast im Zeithorizont, wo man auch Filme neu machen könnte, finde ich. Eben, ich sage fast, also... Ich würde es auf eine Art nur schon gerne sehen, wieder mal einfach ein bisschen erwachsener. Aber, und Harry Potter ist ja noch viel jünger, oder?
Mhm. Ja.
Also klar, der erste Jahr hat sich ein bisschen überschnitten, vermutlich mit Herr der Ringe sogar.
Ja, der erste ist rausgekommen 99. Nein, oder 2001. Mhm. Sorry, ich glaube 2001 ist der erste rausgekommen. Ja.
Aber auch Herr der Ringe ist auch dort gewesen. Aber wie gesagt, Herr der Ringe ist in 3 Jahren, glaube ich, rausgekommen, innerhalb von 3 Jahren und das andere.
Ja. 11 oder 10 Jahre, irgend so was. Ja. Okay.
Ja, David, das wird lustig.
Ja, also es ist, beide Versionen sind übrigens auch, und das zeigt auch, wie schwierig das ist im Moment, warum das Studio Warner Bros. Nicht uns schon lange mit Film und Serie überflutet hat. Das zeigt einfach, wie schwierig das im Moment ist, weil eben, du hast schon gesagt, Harry Potter einfach zu rebooten, wäre wahrscheinlich das Einfachere, aber gleichzeitig, du hast die Filme, die sind so, für mich wie Herr der Ringe, die stehen praktisch unter Denkmalschutz. Man kann jetzt nicht schon einen Reboot machen von Harry Potter, das ist einfach zu. Dabei hat noch die Reunion Anfang Jahr, die Special, was gemacht haben auf HBO, hat gezeigt, eigentlich, wie krass der Pool noch ist, wo der alte Stars haben. Obwohl fast niemand HBO Max hat da in der Schweiz, zwar nicht mal so wenig, aber es ist nicht mega verbreitet und trotzdem haben irgendwie alle über die Reunion geredet und überall hast du Clips und Ausschnitte gesehen. Also das hätte eigentlich noch mega Pull und es wäre mega naheliegend, Harry Potter 8 mit diesen Stars zu produzieren. Aber wenn du The Cursed Child willst verfilmen, dann hat halt J.K. Rowling immer noch das Sagen, weil sie hat die Filmrechte noch nicht verkauft und die ist im Moment sowieso Persona non grata für irgendwie ganz Hollywood und für das Studio und sie hat sich auch schon gegen Verfilmung von diesem Theaterstück ausgesprochen. Da zu behandeln wird sau schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Und ja, die andere Möglichkeit, eben die Harry Potter-Bücher mit neuen Schauspielern und alles neu zu verfilmen, wenn du die Legacy auch noch kaputt machst, dann kannst du das Franchise wirklich kübeln. Das ist ein riesiges Risiko. Also, wie gesagt, beide Versionen, ich finde beide Versionen scheiße. Beide sind riskant, wenn nicht sogar fast unmöglich zu machen. Aber offenbar sind das die den Sessel verfolgen dabei. Du genug Material in diesem Wizarding World gehst. Drama Queen! Ja, das ist genug Material. Zum eigentlich, weißt du, musst ja nicht unbedingt eine Fortsetzung oder ein Reboot, könntest ja, ja. Wobei eben, fantastische Tierwesen hat auch gezeigt, dass es schwierig ist, Spin-offs zu machen, wo gut sind, wo die Leute
gerne haben. Ich bin recht gespannt, wie denn das Game wird performen. Das ist vielleicht ich nehme an, auf das dort werden sie sicher auch das Augenmerk drauf
haben. Hogwarts Legacy, oder wie heißt es?
Yeah. Yes.
Obwohl
es eigentlich vorher
absolut, ich weiß von Harry Potter nur, dass auf einem Gleis, wo irgendwie mit der Hälfte irgendwie er abgeholt wird irgendwie und nachher niemand landet. Das ist alles, was ich von dem weiß. Und dass ein Dude hat ohne Nase und einer, wo und so 5 Ding und so 5 irgendwie Teams.
Weißt du, was das Wichtigste?
Oder wichtig? 4 Teams: Squiggledief, Blibblebum, Wriggleding und Stilldang.
Stilldang. Kann man das
Ribbidim, Rabbidam und Ramanamadingdong. Nein, aber darum werde ich auch das Hogwarts Legacy wahrscheinlich gar nicht gamen, weil man wahrscheinlich überhaupt nicht rauskommt, was jetzt da ist.
Nein, es spielt.
Ah, und sie spielen auch ein Game mit Besen und es hat eben einen ohne, und es hat einen ohne Nase und einen und einen Schulvorsteher hat es auch noch, oder?
Ja, das ist meistens in der Schule. Ja.
Das ist der gleiche, der mit der Nase. Dumbledore. Nein, ist der ohne Nase.
Der hat Nase, ja.
Der hat die Nase.
Wer?
Der Dumbledore hat eine Nase, ja.
Ja.
Komm, machen noch die letzte, der hat auch eine Nase, der Mr. Beast. Und für die den nicht kennen, dann ja, ist halt so. Aber auf eine Art, ich sage schwer, man sollte kennen. Aber er ist jedenfalls jetzt der grösste YouTuber auf der Welt. Und er hat jetzt den PewDiePie abgelöst. Mit 112 Millionen Abonnenten. Und ich muss auch sagen, ich kenne den auch noch nicht lange. Ich kenne den wirklich auch, wie vielleicht die meisten. Ich habe kurz geschaut, das ist auch immer noch sein meistgeschautes Video mit irgendwie 350 Millionen. Squid Game hat er nachgestellt gehabt. mit so Wettbewerben, halt das, die Games, ohne dass die Leute gestorben sind natürlich. Und du hast dann, ich weiß gar nicht, was am Schluss gewonnen hat, weil das, was der macht, ist mega oft ist so, spendet auch vieles und so, zumindest vordergründig. Gut, ich weiß wirklich auch nicht, ob der einfach irgendwie ein totaler Abzocker ist, ein Geschäft macht, keine Ahnung, aber so gegen raus, geht das sich schon immer so als ja, einfach einer, der viel so Event macht, so Spenden-Event, du kannst viel gönnen bei diesen Wettbewerben und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viel schaut, weil irgendwie es hat mega viele Videos, wo irgendwie, keine Ahnung, der Erste, wo, bei meinen dann auch, sind sie auf eine Insel gegangen und der Erste, der als Letztes noch auf der Insel bleibt, irgendwie, der, was weiß ich, der hat irgendwie x paar Millionen oder irgendwie so bekommen. Also es ist wirklich, und du kannst dann auch viel Geld über bei diesen Sachen und der macht das natürlich so Reality-TV-mässig. Mhm. Und, ja, also ich habe es auch schon reingeschaut, das ist schon noch witzig. Unmögliche Teaserbilder, finde ich.
Absolut.
Ich glaube, ich weiß auch nicht, was ich. Genau, du, wie gesagt, keine Ahnung, was man von dem halten soll, aber wenn man den PewDiePie ablöst, ist das sicher mal nicht schlecht. Also, ja. Das kann nur besser werden.
Ja, aber er hat den PewDiePie, aber den PewDiePie, den kennt man ja, oder? Den kennt er schon, oder?
Ja, ich kenne ja, ich habe schon beide gekannt, aber wie gesagt, auch noch nicht. Ich kenne den. Eben, seit Squid Games kenne ich den Mr. Beast.
Yeah.
Aber der ist ja auch recht explodiert in den letzten Jahren. Aber eben, bei uns an der Redaktionssitzung haben beide nicht alle gekannt. Also, von unseren, was sind wir, 8 Leute gewesen oder so. Die einen haben den PewDiePie gekannt, die anderen Mr. Beast. Und, muss man auch nicht. Aber es ist in gleich, eben, darum habe ich gesagt, ich habe es in die News hineingenommen, weil es ist einfach so krass, wie viel trotzdem mal da vorbeigeht. Und eben mit 120 Millionen Abonnenten. Also, weißt du, das ist irgendwie. Die Sache wird vermutlich vieles von dem wird mehr geschaut als irgendwelche Netflix-Serien, oder?
Ja. Absolut. Ja. Ich merke, ich bin einfach wirklich nicht mehr die Generation, wo all die YouTube-Stars. Ich habe es gemerkt am Hero Fest in Bern, wo wir an unserem Stand am FIFA-Zocker waren. Und dann ich bin überrascht, wie beliebt der Stand, also wie viele Leute wollen auch FIFA-Zocken mit uns. Sind da jetzt wirklich hinter uns alle angestanden und so Monate, während wir vorher am Spielen sind. Und dann hat irgendwie plötzlich einer gesagt, hey, der so und so ist dort hinten. Irgendein Schweizer YouTuber, offenbar ein ganz berühmter Schweizer YouTuber, den ich halt absolut nicht kenne, aber der ist dort hinten. Und plötzlich, die ganze Meute, inklusive der zwei Kinder, die gerade mit uns am Spielen waren, Controller fallen lassen, wumm, weggerannt, alle weg dort hin. Irgendwie, du hockst da so, okay. Und 5 Minuten später kommen jetzt alle wieder zurück mit Autogrammkärtchen und Selfies und Fotos und alles. Und
hey,
da kommt irgendwie so ein Kollege, ist im Fall noch dort hinten, du kannst immer noch, und so. Ich habe wirklich gedacht, so, ich bin echt nicht mehr in dieser Bubble drin, ich bin zu alt dafür, das ist offenbar, aber absolut ein Ding bei der jüngeren Generation. YouTube-Stars, man kennt die, man weiß, wer die sind, das ist wie meine TV- und Filmstars, oder?
Krass.
Ja, also, aber das finde ich ja auch, das ist ja auch völlig okay, weil irgendwie schon nicht so, dass die
weniger leisten. Ich meine, das überhaupt nicht.
Eben, gell, also ist das, ich finde es ja auch, wenn ich es so sehe, finde ich, hey, chill jetzt. Aber ich meine, ich würde ja auch nicht irgendwie irgendwie anfangen rumkreischen, wenn ich jetzt einen Hollywood-Star würde sehen. Also das ist mich so, das ist so ein bisschen lang wie breit, oder? Also, da geht mir, vielleicht finde ich die eine Person einfach cooler als die andere. Aber,
mir ist halb einer abgegangen, wo ich den deutschen Synchronsprecher von Luke Skywalker gesehen habe. Und ich bin zu dem gerannt und habe mit dem 10 Minuten geredet und habe heute noch Herzklopfen, wenn ich an das denke und das Gefühl habe, der Luke Skywalker hat mit mir geredet.
Ja.
Es ist so. Es ist für mich halt ein anderer. Ich habe es überhaupt nicht abwertend gemeint. Das ist absolut.
Nein, ich kann schon, eben.
Das ist wirklich, es ist einfach krass, wenn man merkt, wie die Zeit halt geht und was halt die neuen Trends und so sind. Und man fühlt sich alt.
Eben, weißt du, warum sind jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder up to date? Eben, der Mr. Beast, wenn wir cool sein mit euren Nichten und Neffen. Und, und den kleinen Brüdern und Geschwister, dann können sie sagen, hey, der Mr. Beast kenne ich im Fall auch. Jawohl, dann.
PewDiePie.
Genau. Ich kenne den absoluten Mainstream. Yeah! Also gut, komm, dann habe ich nochmal etwas. und zwar der Analog Pocket, habe ich noch kurz erzählen. Ich habe den gerade gestern bekommen. Das ist so ein. Er sieht aus wie ein Gameboy. Und es ist, kostet einfach viel mehr. Und Analog ist so eine Firma, die macht. Emulatoren ist eben das falsche Wort eigentlich, weil. Sie tun es eben nicht emulieren, du kannst sie mit Originalspiel bedienen. Oder? Also jetzt in dem Fall kannst du Game Boy und Game Boy Color kannst du drei tun hinter dran, oder? Und ich habe natürlich noch so einen Adapter gekauft für den Game Gear. Ich habe kein Game Gear Spiel, kann man sich kaufen. Ich hatte gar nicht mehr gewusst, dass ich alles bestellt habe vor einem Jahr. ja, ich habe auch noch das Dock dazu bestellt, weil ich meine, weißt, wenn du schon mal kaufen bist, dann brauchst du das auch. Hey, aber genau, also, aber einfach zum Sagen, das ist schon krass. Ich habe gerade bevor ich den bekommen habe, habe ich Super Mario Land auf einem normalen Gameboy gespielt, wirklich dem alten Klotz. Und der hat ja so briefmarkengroßes Display. Ja. Und okay, vor allem ist er noch relativ versenkt innen dran. Da ist er ja, genau. Wenn man den so anschaut, der ist irgendwie. Das Display ist wirklich irgendwie noch gefühlte 5 mm hinter dem Glas. Und dann einfach der andere hat einfach ein. Die Auflösung ist 10-mal so hoch. Also irgendwie 3000 Mal, weiss nicht was. Und ey, das ist schon krass. Die Games da drauf sehen auch geil aus.
Ja, also, so geil.
Das ist einfach gestochen scharf. Du kannst dann zwischen den verschiedenen Bildmodi hin und her wechseln. Jetzt beim Gameboy zum Beispiel hast du zwischen dem Krebsgrün, dem originalen Krebsgrün, wie es bei uns war, und dann irgendwie der Gameboy, was ist noch, was hat der Pocket und so, geht in alle andere Farben gehabt. Und dann ist einfach noch geil. Dann kannst du zwischen den verschiedenen Stilen, kannst natürlich speichern. Und eben, was natürlich auch kannst die ganzen ROMs auch drauf abspielen. Und habe ich jetzt noch nicht gross ausprobiert, ich habe jetzt einfach mal ein paar drauf da. Sag aber vor allem geil, eben wegen dem ganzen Input-Lag und so, das ist ja, ich glaube, ich würde es jetzt eh nicht merken, für das spiele ich ja viel zu wenig die alten Retro-Games, aber emulieren ist halt nicht gleich emulieren und der macht das einfach offenbar sehr gut. Also kannst du nicht nur physische Game drauf spielen, sondern kannst du wirklich auch X-ROM, also ja, wirklich Neo Geo, Game Gear, Mega Drive, Super Nintendo.
Aber natürlich nur, wenn du das Game auch besitzt, darfst du es drauf.
Selbstverständlich. Tun. Ja, natürlich.
Nicht abgeladen aus dem Internet, illegal, oder?
Will ich nie machen, Simon. Will ich nie machen.
Aber es hat einen internen Speicher, oder was? Über den MicroSD?
Wie meinst du, Luca?
Also, es würde gehen. Du kannst das Game abladen. Wo du nicht.
Nein, genau, das habe ich schon. Das habe ich schon. Ich habe natürlich die abgeladen, aber weißt, ich habe sie auch original.
Ja, richtig.
Nein.
Absolut. Absolut.
Du musst, genau, du, weißt, du kannst wirklich die Spiele, die du hast, die kannst du dir, du kannst drum extrahieren und dann, das ist so die ganz legale Lösung, aber genau, es geht eigentlich darum, wenn du es, du musst einfach original besitzen. Dann darfst du dir da die Sicherheitskopie machen, sozusagen. Aber was wirklich einfach krass ist, ist wirklich, erstens, ich habe ja gerade einen Artikel geschrieben, weil Handhelds wieder so ein am Aufkommen sind. Und ich könnte jetzt die auch auf meinem Steam Deck spielen, aber ich finde gerade das Format ist schon noch, jetzt nicht für jedes, aber so all die Gameboy, Game Gear und so, hure geil. Und wenn es so aussieht, weil ich habe etwa die mal den Gameboy vorgenommen und ich meine eben, ich müsste mal wieder den original Gameboy vornehmen, weißt, ohne Hintergrundbeleuchtung, geschissene Auflösung. Man sieht das Zeug wirklich auch nicht so gut. Und die Augen sind da schlechter.
Nein, es hat auch gar keine Hintergrundbeleuchtung beim Original. Ja, das ist
eben. Genau, und das wirklich da, ey, ich sag dir, du musst das wirklich mal gesehen haben. Ich muss dir mal mitbringen, Simon.
Ja. Ich wollte das auch sehen.
Das ist wirklich so, macht durch. Das ist einfach geil, wenn man es physisch reinstecken kann. Also,
ich habe mir mega überlegt, ob ich auch einen soll kaufen, aber das ist jetzt einfach ein Gadget, das ich nicht gebraucht habe. Das habe ich
jetzt nicht gebraucht. Nein, das ist ja richtig. Ich will es auch nie brauchen. Jetzt kurz und dann verstaubt es irgendwo. Ja, ist egal, komm.
Cool.
Ja, so bin ich. Gut, dann machen wir doch weiter mit...
Big Screen!
Ach, machen wir. Ich muss schauen, welche Dinge ich als erstes habe. Wählen wollen wir zuerst? Mir ist es egal.
Hau raus, komm, mach du.
Soll ich zuerst? Also, ich habe The Weird Al. Jankovic. Hä? Jankovic? Wie wir gelernt haben. Habe ich gesehen.
Und, John Jankovic.
Ich habe vergessen, was sein...
sein richtiger Name ist.
Name war.
Ich wollte John Wick.
Ich weiß nicht,
John Jankovic.
Aber er hat eben.
Alfred Matthew.
Wieder vergessen. Ja, okay. Sag's nochmal.
Alfred Matthew.
Ja, okay. Es ist ein Biopic, oder? Mit dem Daniel Radcliffe, weil wir es vorher vom Harry Potter hatten, in der Hauptrolle. Und es erzählt dann die Geschichte. Vom Weird Al, wie er der Anfang ist gleich wie so bei The Pick of Destiny, das Tenacious D-Film. Er ist irgendwie, der Vater ist irgendwie ein Arschloch und ist immer streng und will nicht, dass er Musik macht und das ist alles ein Teufel. Er will noch immer, dass er zusammen in die Fabrik kommt und arbeiten. Und dann haut er ihn halt irgendwie ab von zu Hause und fängt dann an, Handorgeln spielen und Coversongs schreiben und so wird er dann zum Superstar. Und es ist noch lustig. Ich weiß nicht, wie viel wisst ihr vom Weird Al Yankovic? Yankovic.
Ich kenne mehr die Lieder einfach und Videoclips dazu, als wirklich die Story selber dahinter.
Okay, ich hätte dann nicht einmal können, dir ein Lied sagen können. Hast du es dann gehört? Ja, stimmt, klar, das Cover. Aber ich hätte dann nicht einmal eins können sagen.
Aber Copacabana wird zur Star Wars Cantina und so. We're at the Star Wars Cantina. So, dann, oder I'm fat anstatt I'm bad von Michael fat. Jackson. Und I'm so. Fat.
Ja, kann ich dir nicht mal mehr sehen? Ich müsste es sehen oder hören.
Edith ist ja noch, ja, genau. Hey, ja.
Und es ist einfach ein verdammter, weirder, hure Film. Er wird immer schräger. Der Weird Al ist wirklich einfach irgendwie so eskaliert einfach irgendwie hure schnell. Am Anfang fängt es irgendwie an, eben, dass er da mit seinen unglaublich super Kollegen, die er hat, wo so unterstützende Kollegen, kein Mensch. Weißt, er spielt ein Ding, Handorgel und singt das Lied und alle gehen so: Wow. Du bist ein Superstar, schick das Tape ein. Und weißt, und dann am Anfang habe ich so geschaut und habe gefunden, ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber ist halt, der hat das Drehbuch geschrieben, oder? Der Weird Al.
Ah, okay.
Und dann findest du, ja, eben, man hat es einfach ein bisschen überspitzt dargestellt und so. Und dann, dann geht es so weiter und dann findest du so, ja, okay, aber das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen, ist das wirklich passiert und so? Ja, gut, ja, aber es ist schon unmöglich. Und dann irgendwie kommt ja die Madonna vor und so. Mhm. Und dann so, ja, gut, ja, habe ich nicht gewusst, dass der mit der zusammen ist. Und dann aber so, ja, aber Moment, stimmt das? Haben dann irgendwann gegangen, ich mal googeln, das stimmt alles nicht! Das ist alles kompletter Scheissdreck im Fall. Das ist wirklich, also der Film, ich meine, die Linie, die der verfolgt, was stimmt, also die ist dann schon, huere grosszügig ausgelegt. Und eben, am Anfang, bei den ersten paar, eben, findest du so, ja, das könnte schon sein. Und irgendwann ist, findest du so, okay, jetzt ist definitiv, stimmt's nicht. Das stimmt definitiv nicht.
So krass. Okay,
es ist einfach sehr lustig.
Sie haben jedes einzelne Detail ist absolut erfunden, erstunken und erlogen. Es stimmt keine einzige Szene. Sie haben penibel darauf geachtet, dass nichts der Realität entspricht.
Ist das so? Also ist wirklich? Aber ja. Im Trailer steht die Untold True Story. Also, aber ist die Prämisse vom Film, dass man weiss, dass nichts an dem wahr ist?
Es kommt das Outro. Er singt dann das Outro eigentlich noch auf das ab und so. Und das ist. Ich habe jetzt eigentlich noch. Vielleicht tue ich noch, wenn ich gerade eigentlich noch eine Spoilerwarnung rein. Weil es ist irgendwie. Es spielt auf eine Art keine Rolle, um es zu schauen. Aber ich habe es noch witzig gefunden, so zum Schauen, weil ich nichts gewusst habe. Mhm. Und am Anfang so. Ja, das war vielleicht schon so gewesen. Und meine Frau immer so: Nein, das stimmt doch nicht. Das ist so ein Scheiß, das ist sicher nicht wahr. Ich so: Molle, hä? Der ist sicher mal mit der Madonna zusammen gewesen. Würde es doch nicht zeigen sonst. Go googlen, völlig Scheissdreck. Blödsinn. Nein, er ist huere unterhaltsam gewesen. Er wirklich so over the top. Der Radcliffe spielt huere gut. Und die Jokes musst du irgendwie lustig finden, aber ist schon noch geil. Weißt du, so der Michael Jackson hat ja sein Lied Billie Jean, oder? Das hat ja der Michael Jackson covered vom Weird Al, oder? Schon bekannt, oder?
Mm-hmm. Ja, natürlich, genau. Wirklich, das ist drin im Film. Nein, wie geil.
Das ist. Was wäre der Michael Jackson? Der von der Jackson 5, der hat mein Lied geklaut. Sau! Der rascht davon aus. Ah, ist geil. Weird Al, die Al Yankovic Story.
Kommt wo?
Ich glaube, es läuft auf. Jetzt haben wir es gerade vorhin angeschaut.
Roku.
Ja, Roku, aber ich weiß schon nicht mehr, wo es bei uns läuft.
Mir gibt es Roku bei uns nicht, hä?
Nein.
Ich habe keinen Job. Just watch. Wir sind wieder da.
Du, ich werde es so schwer finden.
Ihr werdet es.
Aber er ist jedenfalls. Er ist sehr unterhaltsam. Ja.
Also laut Just Watch läuft der absolut nirgendwo in der Schweiz. Okay. Kannst du nirgendwo streamen.
Nicht einmal, läuft nicht.
Nicht einmal mieten, gar
nicht. Läuft nicht im. Er läuft nicht im Kino. Eben. Weil ich habe zuerst schon in dem Kino geschaut und dann habe ich gemeint, egal, ich werde es finden.
Gut.
Unsere Zuhörerinnen sind ja mündig.
Wissen, wo man es findet.
Komm, dann der andere wäre ich noch fast geschaut, aber mir will ich einfach mal wieder ins Kino haben wollen. Aber der Kollege hat dann gefunden, nein. Black Panther 2.
Ah, okay, den hast du nicht schauen. Also der Kollege hat nicht schauen.
Boah, also ich habe keine Lust gehabt. Ich wäre einfach schauen. Den ersten habe ich noch gut gefunden und ich wäre mal gerne wieder ins Kino.
Okay.
Aber es hätte niemand mitkommen.
Ja, Black Panther 2. In dem Fall sind wir jetzt bei Black Panther 2 auch die Fortsetzung vom highly anticipated Black Panther 1. Läuft sie letzte Woche im Kino. Ich werde auch der Pressevorführung schauen, aber wir sind dann blöderweise gerade in Belgrad gewesen, was ein bisschen logistisch ein bisschen unglücklich war. Darum kommt das Review halt erst jetzt bei mir, diese Woche. Und nicht, also kein geschrieben, ich will kein schreiben, weil es jetzt wirklich schon durch ist. Aber ja, reden wir über Black Panther 2. Hat ja eine spezielle Vorgeschichte, weil eigentlich das ganze Skript, wo der Ryan Coogler, das ist der Regisseur vom ersten Teil, der hat auch Creed 1 und 2, meinte ich sogar, gemacht und das Drehbuchgeschichte jeweils dabei geschrieben. Das ist so ein, wie sagen wir, ein Writer-Director, also ein Regisseur, der immer auch sein eigenes Drehbuch verfilmt. Ja, der hat das ganze Skript schon zusammen gehabt und dann ist ja der Chadwick Boseman, der Hauptdarsteller, gestorben. Sehr überraschend, der hat ja, ich weiß gar nicht mehr, ob er Krebs gehabt oder so, aber für wirklich alle sehr, sehr überraschend gekommen. Es ist auch für die Schauspieler, auch für alle Beteiligten, das war für alle ein rechter Schock gewesen. Und in dieser Situation hat er müssen quasi das ganze Drehbuch, das ganze Skript umschreiben und ich muss sagen, ich glaube, er hat wirklich das Beste daraus gemacht. Er hat etwas sehr Cleveres gemacht. Er hat eigentlich genau das, was ihm echt passiert ist, der plötzlich unerwartete Tod von Chadwick Boseman, hat er genau so in die Story eingearbeitet, dass der Black Panther halt wirklich plötzlich stirbt. Und der Film handelt eigentlich im Großteil davon, wie jetzt alle damit klarkommen und wie man das handelt und wie es jetzt weiter soll gehen ohne ihn. Und das hat man sehr respektvoll gemacht, finde ich. Auch wirklich wunderschön, tragisch, berührend und wirklich mit viel, viel Respekt und Chadwick Boseman gegenüber, ohne sie jetzt auszuschlachten, alle, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie jetzt mega traurig, aber wirklich schön gemacht und viel, ich muss auch sagen, mir ist sehr nahegegangen, weil ich 100% davon überzeugt, dass praktisch all die Performances von den Schauspielern, die man sieht im Film, wie sie um ihn trauern, dass das eigentlich einfach echte Gefühle sind, weil die natürlich mit dem Schauspieler sehr, sehr eng befreundet sind und wenn du dann dort das spielst, die Trauer, dass er jetzt weg ist. Ich glaube, die Schauspieler haben das nicht gespielt, das ist echt. Und das überträgt sich auf der Leinwand. Von dem her, der Part ist wirklich sehr, sehr berührend und schön gemacht. Und ja, um was geht es in Black Panther 2? Storymäßig läuft eben gar nicht mal allzu viel. Es geht eigentlich im Groben mehr um eine neue Weltmacht. Wakanda gilt als quasi eine von der vielleicht die grösste und mächtigste Weltmacht im Marvel-Universum, weil es ist das einzige Land, wo Vibranium hat. Vibranium, die wertvollste und krasseste Ressource auf der Welt. Und alle Länder wollen gerne einen Teil davon, wollen gerne Vibranium auch für sich haben, zum Forschen, zum Krieg treiben, zum was ich mache. Und Wakanda hält dicht und sagt immer, nein, die Ressourcen bleiben bei uns, weil die scheiß gefährlich sind und ihr damit auch nur einfach Scheiß machen würdet. Und jetzt taucht eine neue Weltmacht quasi aus dem Nichts auf, nämlich von unter der Erde, sondern das Unterwasserreich. Der Anführer ist der Namor, oder Namor, wie sie es auf Englisch sagen. Und der hat das Problem mit Wakanda zu rupfen. Und da entsteht darum ein Konflikt zwischen einer komplett neuen Weltmacht, die eben auch Vibranium hat. Das ist eben der Punkt, dass die auch Vibranium haben. Darum, der Film war geil gewesen. Es ist sicher der beste von der Phase 4 jetzt. Was heisst Phase 4? Seit Endgame ist Phase 4 und da hat es ein paar Hit and Misses gegeben. Ich habe zum Beispiel Shang-Chi mega geil gefunden, aber auch andere wiederum überhaupt nicht. Eternals habe ich gar nicht gefühlt, serienmäßig, also She-Hulk. Fange ich jetzt nicht nochmal einen Rant an. Es ist wirklich so ein Hit and Miss. Und der Black Panther 2 ist meiner Meinung nach definitiv der beste von allen Filmen. Er hat gute Action, er hat auch besser inszenierte Action, muss ich sagen, ist bei Black Panther 1 das, wo ich vielleicht noch ein bisschen zu bemängeln kann, dass die Action ein bisschen wirr ist, ein bisschen wild inszeniert ist und vor allem der letzte Kampf wirklich ein CGI-Fest ist, wo recht mies ausgesehen hat sogar, wo ein bisschen im Film etwas weggenommen hat. Aber Black Panther 2 hat das definitiv nicht, VFX, also die Special Effects, die sind grandios und die Action ist geil inszeniert. Was der Film hat, im Vergleich aber zum ersten Teil, ist tatsächlich ein Pacing-Problem. Also irgendwo in der Mitte, der Film will mega viel sagen, er erzählt auch mega viel, er nimmt sich viel Zeit für seine Charaktere, für die Geschichte, was ich eigentlich auch etwas Gutes finde, aber er übertreibt es. Der Film geht 2 Stunden und 40 Minuten und es fühlt sich auch ein bisschen so an. Also ohne dass ich jetzt sagen will, dass der Film langweilig ist, aber du hast zwischendurch wirklich die eine oder andere Länge und so, wo du wirklich das Gefühl hast, mach mal ein bisschen vorwärts. So. Es hakt irgendwie ein bisschen und dann hast du den Bösewicht, den Namor, der im Moment sehr, sehr gefeiert wird vom Internet. Ich finde, er wird in seiner ersten Szene fantastisch eingeführt. Er hat wirklich eine ganz geile, grossartige Einführung. Seine Geschichte ist für mich nachvollziehbar. Warum hat er den Konflikt mit Wakanda? Was ist da genau das Problem? Nachvollziehbar erzählt, das macht der Film gut. Aber irgendwie das Gefühl, ich habe es wie nicht richtig gefühlt. Ich habe nicht, es hat wieder Funken zwischen, hat nicht so richtig überspringen wie jetzt im ersten Teil mit dem Killmonger. Der Killmonger ist im ersten Teil von Michael B. Jordan gespielt worden. Der ist ein fantastischer Bösewicht, wo ich wirklich auch seinen Schmerz gefühlt habe, wo ich wirklich mega mich mit ihm habe identifizieren beim Namor. Obwohl er eigentlich eine gute Hintergrundstory hat, die gut erzählt wird. Ich weiß auch nicht, der Funke hat wie nicht ganz gleich überspringen. Und unter dem leidet dann auch der Film, weil halt der Antagonist einfach. Du merkst einfach den Michael B. Jordan Fall, sozusagen, wenn du es vergleichst mit dem ersten Teil. Der hat halt einfach eine geile Präsenz im ersten Teil, die im zweiten ein bisschen fehlt. Und ja, der Chadwick Boseman fehlt halt einfach wirklich. Das ist unbestritten so. Er ist ein wahnsinnig guter Black Panther und. Es hilft eigentlich der Causa vom Film, den Verlust tatsächlich eben auch so darzustellen, dass es ein Verlust ist, weil es fühlt sich auch für mich als Zuschauer auch wie ein Verlust, dass ich einen Black Panther-Film schaue ohne Chadwick Boseman, oder? Das tut weh und das ist... Aber insgesamt, wirklich, der Film ist lustig, wenn er muss lustig sein. Er ist zwischendurch wirklich verdammt lustig, aber wenn er traurig muss sein, wenn die Emotionen, wenn der Schmerz im Vordergrund steht, danke Marvel, dass er auch mal das lässt und nicht immer gerade zum nächsten Joke geschnitten werden muss, damit man ja nicht zu lange da irgendwie in dieser Stimmung ist, sondern man darf sich auch mal ein bisschen schlechter fühlen und ein bisschen traurig sein bei diesem Film. Habe ich sehr schön gefunden. Bester Film von der Phase 4 auf jeden Fall. Nicht so gut wie Black Panther 1, aber das war schon eine verdammt hohe Messlatte. Ich finde, ich habe wirklich geil gefunden. Also Black Panther 2, absolute Empfehlung fürs Klima.
Ich finde einfach, wir müssen verbieten, die Filme so lang zu machen. Ich habe das Gefühl, wirklich von diesen Actionfilmen ist noch... Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt wirklich einen gibt, der so lang gegangen ist, wo man findet, so, das ist geil, das ist wirklich, das ist super von A bis Z gewesen. Ich habe das Gefühl, die alle wirken dann ein bisschen lang. Mhm. Weißt du, wenn du nicht kannst sagen, die halbe Stunde da rausstreichen, aber einfach alle kommen da irgendwie so, shit, Mann, das ist schon irgendwie, das ist einfach kürzer gegangen. Das habe ich wirklich ja.
Ich
habe jetzt gerade ich habe mal einen Vergleich gesehen, es ist im Fall nicht länger, die Filme sind nicht länger geworden, das ist nur unsere Vorstellung. Weißt du, so Ben Hur ist ja irgendwie auch 5 Stunden lang gesehen, so, oder?
Ja. Also. Das meine ich nicht. Ich meine einfach, ich finde, es gibt so eine Art Actionfilme, die einfach nicht so lang sind. Und die, ich weiß auch nicht, so in den 80er, 90er, so die Bruce Willis, die Filme, die sind kennen, ist doch über 2 Stunden gegangen. Das ist einfach, die haben Actionfilme, müssen selten so lang sein, habe ich das Gefühl. Und, sagen wir so, ich habe das Gefühl, die Zeit mögen die meisten nicht ausnutzen. Es ist einfach, irgendwo wirkt es einfach immer so lang. Ja. Mhm. Eben, nicht unbedingt langweilig, aber lang.
Ja. Du spürst irgendwie so... Ja, es ist sehr... Im Moment bei Marvel sowieso hast du ein bisschen... Du hast Serien, wo du das Gefühl hast, das müssten eigentlich Kinofilme sein und Kinofilme, wo du das Gefühl hast, das müsste eigentlich eine Serie sein. Also so Eternals... hätte ich hundertprozentig besser als irgendwie HBO-Style-Serie funktioniert. Der andere, den ich so geil gefunden habe, Kopf, wie heisst er? Der mit dem Ägypter da, mit dem ägyptischen...
Aha, Moon Knight.
Danke, Moon Knight, genau. Moon Knight, wo ich wirklich eine geile Serie gefunden habe, hätte aber, glaube ich, definitiv ein Film müssen sein. Weil du hast ja immer so die Episode, die Serie, also die Staffellänge, die irgendwie so komisch ist, so 6-7 Episoden. Jede Episode dauert irgendwie, hat auch so komische Länge von 25 bis 30 Minuten. Das ist weder lang noch kurz. Es ist irgendetwas Komisches dazwischen. Und obwohl es eher kurze Episoden sind, haben viele Episoden immer wieder so Filler-Feeling. Weißt du, so, wo man irgendwie einen Film hat, wo vielleicht 2 Stunden wäre. Und jetzt bringt man das in einer 7-teiligen Serie raus, wo insgesamt vielleicht 3,5 Stunden sind oder 3 Stunden 15. Und dann spürst du aber genau die Teile, die eigentlich wie so zu lang sind, dass man es halt strecken damit es auf etwa die 3,5 Stunden kommt, wo irgendwie plus minus gerade so eine 7-teilige Serie rechtfertigt. Da hätte man einfach können streichen auf 2 Stunden 15 und dann wäre es ein Kinofilm gewesen, wäre es ein geiler Kinofilm gewesen.
Ja. Aber sie brauchen halt Inhalt, oder?
Richtig.
Content.
Du musst ja Gründe haben, zum Disney Plus zu abonnieren.
So ist es. Ja, oder eben der Game Pass, weil dort ist jetzt wieder ein paar gute Games gegeben. Allen voran. Pentiment.
Ja.
Das ist wirklich ein ganzes ungewöhnliches Spiel, muss ich sagen. Also einerseits ungewöhnlich, weil es von Obsidian entwickelt worden ist. Und das sind ja die Fallout New Vegas oder die Outer Worlds. Das würde ich nie können, einfach so aus dem Stegreif sagen. Und es Es ist so ein Spiel, so, in der mittelalterlichen, ich weiß gar nicht, 14. Jahrhundert, welchem Spiel es genau? Ich weiß nicht mal mehr das. Aber in dieser alten Malkunst, es also, sieht aus wie so alte Gemälde, oder?
Die Glasmalerei, Stil. Oder?
Ja. Also, ja, wirklich so ein 2D von Hand zeichnet, wunderschön. Und,
so Illustrationen in so Büchern, oder? Von so Mönchen, so in dem Style.
Genau. Mhm. Ja, ich glaube, ich meinte, es ist irgendwie im 14. Jahrhundert umgespielt. Und du bist der Andreas Mahler, ein Maler, der dort in diesem Kloster, es spielt so in Oberbayern oder irgendwo in Bayern, der tut dort im Kloster, kann der dort seine Arbeit, seine Masterarbeit oder seine Meisterarbeit kann er dort fertig machen, also so ein Gemälde. Und ja, du steuerst ihn einfach in diesem kleinen Café rum, kannst mit den Leuten reden. Am Anfang wählst du dann auch so ein rollenspielmässige Eigenschaften, du kannst dann so deinen Background auswählen. Ich war dann irgendwie Medizinstudent von Basel, der irgendwie...
Medizinstudent von Basel, und passt gut.
Ja,
ja.
Genau, so ein bisschen schwere Nöter und so. Und die Sachen kannst du dann, die helfen dir dann zum Teil im Dialog, kannst du das auswählen oder die Eigenschaften, oder wenn du irgendwie... Der eine kann einfach immer eine dumme Schnurre haben. Und am Anfang eben, es fängt ganz, ganz gemächlich an. Du bist dort am Zeichnen, bist mit einem Mönchen am Streiten, bist so in deiner Unterkunft, bist so bei den Bauern zuhause. Die heißen auch Bauern, die einen, ihr Geschlecht. Und genau, dann passiert ein Mord. Und von dort wird es eigentlich so richtig spannend. Und wer jetzt gar nicht wissen will, wirklich, der schaut am besten einfach nur einen Trailer. Aber einfach sei gesagt, das ist wirklich packend bis zum Schluss. Deine Entscheidungen haben Einfluss auf die Story und auf den Verlauf. Du kannst wirklich nicht alles retten oder so biegen, wie du willst. Und das Spiel ist wie so in 3 Kapitel aufgeteilt. Also du bleibst immer in diesem Ort, aber du erfährst, also du siehst dann auch die Personen im Wandel von der Zeit. Oder? Die einen sind im ersten Teil vielleicht noch Kinder, im nächsten sind sie schon ein bisschen älter. Es ist einfach so hure spannend. Du hast ja wieder einen Tagesablauf. Und wenn du mit gewissen Sachen machst, braucht das Zeit. So das normale Reden, dann läuft die Zeit nicht. Aber dann geht es irgendwie, dann sagt der eine, keine Ahnung, du kannst mit mir gut die Leiche sezieren. Ah. Dann sagst du, willst du das jetzt machen? Dann kostet es halt gewisse Zeit. Dafür kannst du etwas anderes nicht machen. Mm. Ich bin dann zum Beispiel mal in die Bibliothek eingebrochen oder so. Und dort da habe ich Sachen gesehen. Und dann gibt es ganz verschiedene Ausgänge, wo du dann musst entscheiden, probierst du jetzt das oder das? Und dann... Das Ende vom ersten Kapitel geht dann halt darum, du suchst den Mörder. Und dann irgendwie... Ich habe am Schluss aber nicht wirklich so hieb- und stichfeste Beweise gehabt. Ich habe einfach hure Verdächtige gehabt. Und jemand wird dann einfach geköpft. Weil es kommt dann der Kardinal oder der Erzbischof und so, der untersucht das und dann redest du mit dem und der findet dann einfach... Ich habe nicht mit dem Finger gezeigt. Ich habe einfach so ein bisschen... Und dann macht es tschap, tschap. Und die Ende wird das lang, lang nachtragen. Und hey, es ist einfach... Ich habe wirklich fast nicht mehr aufhören zu spielen. Es ist einfach, die Geschichte ist so spannend erzählt gewesen. Du hast einfach wissen, wie geht es weiter. Und die Art, wie es erzählt ist, wenn du standardmäßig spielst, dann tut dir jeder, oder die Leute haben ja, je nachdem nach Bildungsgrad, haben die eine andere Schrift auch gehabt oder reden auch anders. Und das widerspiegelt sich dann auch in der Schrift. Wenn du mit gewöhnlichen Bauern redest, dann haben sie so eine ganz einfache Schrift. Nein. Und mit den Mönchen so eine mega schnörkelhafte, die du kaum lesen kannst, oder? du kannst es auch abstellen, wenn es dir zu mühsam ist. Aber die Schrift ist halt ein wichtiger Bestandteil. Die einen, zum Beispiel die Druckers, die haben dann auch eine Druckschrift. Und die ist dann zum Teil fehlen so ein Element, weil es vom Druck halt, oder? Und du, was auch geil ist, manchmal sind so Wörter hervorgehoben und dann kannst du mit der einen Taste zoomst du raus und dann siehst du ein Buch mit der Zeichnung vom Spiel, wo du gerade am Spielen bist, und dann so 2 Finger, die an die Begriff oder an den Begriff gehen und erklären Prag, was das ist, oder halt viele von diesen Bezeichnungen, die du vielleicht auch nicht kennst, oder? Meine, wenn du aus eurer Sprachregion kommst, dann kennst du einfach schon mal alle Regionen, die musst du niemand erklären, aber Bezeichnungen halt aus dieser Zeit und so. Die Leute sind mega gut gemacht. Das ist irgendwie so mega glaubhaft erzählt. Und was ich mega spannend gefunden habe, es ist so ein richtiges christliches Game auf eine Art. Weil einfach, das ist damals, ich meine, in dem Game habe ich vielleicht 20'000 Mal Gott segne dich gehört, oder? Und ich habe es einfach nie gesagt. Wir haben es gegangen, das habe ich nie gesagt. Weil es einfach lustig ist. Du gehst zu den Leuten essen, oder du kannst dann immer, hey, willst du bei uns heute Mittag essen? Es kommt vielleicht noch ein Gast. Ich finde, du kommst mega viel von dieser Welt und von dieser Zeit mit über. Wie das damals einfach alles ist um Gott gegangen, oder? Mhm. Und ich habe wirklich eine verreckte hure Geschichte am Schluss. Ich finde, der dritte Teil hat ein bisschen länger gehabt. Der hätte ich ein bisschen kürzer sein, weil das Game ist locker 15 Stunden. Also 15 vermutlich. Und ich würde sagen, zacken zu lang. Aber insgesamt wirklich eine super geile Geschichte. Mega cool, wie die mit diesen Mördern und so. Und wie es inszeniert ist. Also einzigartig, wirklich das Spiel. Und nicht einfach so arzi-farzi-Scheiss. Das gibt es auch irgendwie, so, oder einfach so fancy, einfach damit es fancy ist. Nein, es ist wirklich, der Stil macht mega Sinn. Er ist mega gut inszeniert. Und ich habe ihn auch viel besser gefunden zum Spielen als in den Trailer.
Ja.
Der Trailer hat es mir fast ein bisschen langsam gedünkt, aber da so die Bewegungen und huer cool, wirklich. Pentiment gibt es für, was habe ich aufgeschrieben, 20, 30, 24 Stutz. PC, Xbox oder im Game Pass.
Was heisst genau. Pentiment eigentlich? Ist das irgendein Name
von? Ja, ich habe es auch nachgeschaut. Pentiment sind die Veränderungen bei Bildern. Also wenn du Bilder oder Schriften oder Zeichnungen weißt, irgendwie drüber malst oder sie veränderst, oder?
Ah, das nennen wir Pentiment. Also
dann ist das Pentiment, das auch irgendwie. Und offenbar auch, dass das Nachhinein vielleicht bereust, was du gemacht hast. Also offenbar fließt das auch mit rein. Also die Veränderung, die du halt an einem Bild machst und so.
Ja, ich kann auch in Italienisch heisst eben pentire, pentimento heisst das etwas bereuen, oder? Etwas so.
Genau.
Also reuen, bereuen. Darum habe ich gedacht, Pentiment.
Genau das.
Etwas bereuen.
Ich glaube, das passt. Weil es ist wirklich, deine Entscheidungen haben wirklich extreme Auswirkungen, auch über Jahre hinweg und so. Und das ist wirklich, also ganz, ganz geiles Game.
Sentiment. Ja, ich werde sicher dann, auch zocken, das ist eines, was ich von Anfang an auf der Liste hatte. Vor allem, wenn es mal ein bisschen etwas anderes ist. Und Storytelling mega. Obsidian ja eigentlich immer recht stark. Ja,
voll. Dann, das nächste ist ein bisschen einfacher zu erzählen, da ein Floodland. Floodland. Das ist eigentlich wie so ein Civilization-mäßig, so Mischung zwischen Civilization und Age of Empires. Spielt sich offenbar so ein Postapokalypse. Die Welt ist irgendwie untergegangen und du spielst halt irgend so einen Clan von Überlebenden. Hast am Anfang hast noch eine Handvoll Leute. Und dann, wie im Age of Empires, du schickst mal die Speer raus, dann sammelt es Bier und also Holz und so.
Ist Civilization oder Age of Empires? Jetzt sind wir ein bisschen rundenbasiert. Nein, jetzt zwischen rundenbasiert und Echtzeit ist ein
verdammter Unterschied. Nein, natürlich nicht. Es ist Echtzeit, aber es ist vom Civilization, von dem System, weißt, von der, du kannst dann später noch Religionen und Sachen auswählen und die ganzen Skilltrees sind genau wie beim Civilization eigentlich. Oder? Okay. Aber es ist Echtzeit. Also okay. Es ist, von dem her ist es mehr Age of Empires. Aber kein Kampf. Ich glaube, es kommt auch in den Kampf. Und ja, eben, und weil es halt, weißt du, so ein bisschen in der heutigen Zeit, also im heutigen Zeitgeist, weißt du, mit Umweltverschmutzungen und so, du kannst dann den Plastik einsammeln und aus dem machst du dann irgendwelche Zelte und du musst das Wasser reinigen und kannst dann Leute zuweisen, der Müllsammler, den kannst du dann auch spezialisieren, dann können sie unterschiedliche Sachen sammeln am gleichen Ort, dann musst du halt damals zuweisen. Und am Anfang hatte ich recht Mühe gehabt, dann ist es wieder so, vor allem zu wenig. Du hast zu wenig Essen, zu wenig Nahrung, aber auch viel zu wenig Leute. Und damit ich mehr Leute hätte können haben, hätte ich müssen einen Funkturm freischalten, damit ich mit dem Nachrichten schicken kann. Mit dem Funkturm kannst du so nach gewissen Sachen suchen, aber auch spezifisch, eben wie nach Menschen. Brauchst du aber irgendwelche Batterien? Batterien habe ich nicht gehabt. Und du kannst dann auch, was ich eben noch geil finde, was so in das Survival-Game reinbringt, du kannst auch Häuser suchen, Amix. Mhm. Und dann siehst du, dann kommst du halt die Ressourcen über, manchmal kommst du noch einen Schlüssel über. Und später kannst du die Häuser oder die Schiffswracks auch abbauen. Und was für Ressourcen? Das habe ich am Anfang gar nicht geschnallt. Da hat es einen riesigen Wasserturm gehabt. Den kannst du einfach auseinandernehmen. Dann kommst du auch nochmal Material über. Also weißt, du kannst wirklich die ganze Welt ist zum Wiederverwerten da. Und das ist noch geil gemacht irgendwie. Also weißt du, so, es geht halt alles um Recycling auf eine Art und wie man halt in so einer verreckten Welt lebt. Und ich habe jetzt irgendwie noch so einen neuen Clan von irgendwie den Überlebenden von weiss nicht wo. Und du musst schnell schauen, dass die beiden miteinander harmonieren. Dann gibt es Pandemien und dann musst du irgendwelche Kräutchen haben, wo kannst du Medikamente daraus machen. Und ja, urverreckt. Also mittlerweile habe ich irgendwie etwa 70, 80 Bewohner und bist immer irgendetwas am machen. Du kannst sie auf Expeditionen schicken und dann kannst du dort Pfadfinderlager erstellen, damit sie nicht immer zurückkommen. Und kannst sehr viele Sachen machen. Ich finde den Stil mega geil. Es ist so ein bisschen ich weiß nicht, so wie aquarellig. Mich hat es recht an Disco Elysium erinnert. Das hat ja so ein weiche Farben irgendwie gehabt, aber mega schön. Also ich finde, mir gefällt der Stil mega. Es hat extreme Fog of War. Also ja. Du siehst, es ist echt noch geil gemacht. Es ist alles wie neblig, oder? So ein richtig tiefer Nebel. Und wenn du aber rauszoomst, grosse Objekte siehst du dann, weißt du, eine grosse Fabrik oder eine Brücke, siehst du aus dem Nebel rausragen, oder? Und dann, die könntest du die Leute einfach dort hinschicken, musst du dann halt Nahrung mitgeben und so. Ich finde ein recht geiles System, also wirklich, ich finde es
recht spannend. Das erinnert mich, wenn du so ein bisschen erzählst, an Frostpunk. Hast du das gespielt?
Ja, das stimmt. Ja, genau, weniger düster, also viel weniger, du musst auch ab und zu Entscheidungen fällen, weißt du, irgendwie, aber bis jetzt sind sie nicht irgendwie so Leben und Tod gewesen.
Ja, bei Frostpunk. Also, ja, das ist das hat mich reingepsycht, da habe ich 2 Jahre ja. können spielen und dann habe ich gesagt, das ist zu viel. Für das muss ich jetzt nicht.
Ja. Ja, da kannst du genau Leute fressen, nachher, wenn du Nahrung brauchst und so.
Ja, dann fangen die ein Bein abgefrieren und so. Und dann musst du ins Lazarett und findest, nein, die wären Wichser, ich will nicht, dass der da. Weißt du, und du musst wirklich einfach knallhart entscheiden, weil sonst überlebt niemand. Das ist wirklich hart.
Das ist bis jetzt noch nicht so. Und, aber okay, schöne Grafik, kannst coole Sachen bauen und ja, macht Bock, ist das typisch. Kannst einfach immer weiterspielen. Floodlands, das kostet 30 Stutz auf PC. Und dann als Letzte, das streamen wir dann heute auch noch, also einfach die, wenn der Podcast rauskommt, könnt ihr es einfach noch nachschauen. Der Domi und ich. Goat Simulator 3.
Das ist so
cool. Ich habe es auch noch gar nicht so viel gespielt.
Ich habe gar nicht gesehen, dass es ein 2 gegeben hat.
Ja, ich auch nicht.
Vielleicht gibt es ja einen Kreis.
Hey, aber ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, es ist ein Seich. Ich glaube, es ist genau lustig für... Du kannst eben Koop spielen, das vierte. Ich glaube, es ist einfach lustig für so ein, zwei, drei Stunden ein bisschen Scheissdreck machen. Wer das nicht kennt, du spielst einen Geiss, der an Leute headbutten kann, der rumgumpen kann. Es geht eigentlich einfach um Zerstörung. Und jetzt ist einfach die Welt ist ein bisschen grösser, die Grafik ist ein bisschen besser. Und es ist so wie eine offene Spielwelt, wo einfach allerhand... Zeugs gibt zum Machen. Also wirklich, du kannst irgendwie mit Autos rumfahren, du kannst mit einem Gleitschirm fliegen, du kannst einfach Leute vermöbeln, du kannst rumgrinden wie Tony Hawk auf Stromleitungen, du kannst Tricks machen, weißt, Backflips und so Scheissdreck. Du hast Fähigkeiten, wo du kannst so einen Groundstomp machen oder Düsen-Jet-Raketen. Du kannst deine verschiedene Skins anlegen, also 1000 Items und so. Es hat einfach 1000 Scheissdreck zu machen. Ich kann es auch nicht. Ich habe einfach das Gefühl, es ist so. Eben, es ist lustig für mal. Für ein paar Stunden. Aber ich habe schon am Anfang gefunden, ja, weißt, das machst du in einer halben Stunde, machst ein Zeugs kaputt und so, lässt ein Sachen explodieren und dann ist auch wieder gut, oder? aber es sieht fantasievoll aus. Ich habe sogar ein Achievement bekommen, weil ich das Tutorial nicht geskippt habe. Ich habe es nicht geskippt. Und dort sind das ein bisschen Meta, weißt du, so, hey, du bist ja immer noch da und ja, danke, dass du das nicht geskippt hast und so. Ja, ich meine, der Humor ist jetzt nicht, ich finde, es wirkt auch ein bisschen alt zum Teil. Mhm. Also weißt du, es ist halt wie das Game, das rausgekommen ist, das ist einfach ein Witz gewesen, oder? Mhm. Und das hast du, wie lange haben wir das können spielen und jetzt ist
wie lustig,
der Witz ist der gleich.
Ja.
Man hat dann einfach farbiger eingekleidet, oder? Man hat einfach ganz viele Sachen angepoppt. Aber es ist nicht, also ich finde es nicht scheiße. Es ist, ich bin noch gespannt auf unseren Stream. Ich glaube, der wird sicher lustig, weil du kannst einfach scheiße machen, oder? Von dem her.
Ist es eigentlich online? Weißt du, spielst du, weil ihr im Trailer siehst, einmal, also wie verschiedene Goals Scheißdreck machen. Darum bin ich nicht sicher,
ja, cool,
ist das ja, du kannst es eben zu vierten kannst es zusammenspielen. Wow. Dann ist es natürlich online, ja.
Yes,
okay. Ich habe es jetzt nur alleine gespielt bisher. Mm-hmm. Nein, du, aber ich glaube, für das wird es lustig. Das wäre jetzt für mich ein perfektes Game Pass-Spiel, oder? Weil das, dann können sie alle ein paar Stunden zusammen zocken. Ja. Oder dann, oder irgendwann ist mal wieder, oder?
Mm-hmm.
Für das wäre super. Goat Simulator 3, was wollen sie für den Hebel? Genau, das kostet 40 Stutz. PC, Xbox und PlayStation.
Cool.
Ja.
Cool.
Dann sind wir am Ende im Gelände. Ich habe das falsche Ding gesagt.
Sehr genau. Gut.
Ja, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Mitmachen und genau, danke allen fürs Zuhören und bis in der Woche.
Tschüss. Bis dann. Okay.